Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren, einzigartigen Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel, heute mit Engelstimmen.
Ja, es spricht schließlich schon ganz anders. Das ist ganz neues Aufnehmen hier. Ich hoffe, das kommt auch in der Aufnahme rüber.
Du klingst entspannter als beim letzten Mal.
Ja, da musste ich auch nicht während der Aufnahme mal schnell das Setup wechseln, ne? Genau, das ist aber die Hörer der letzten Folge. Wir kommen ja gleich nochmal drauf, ne? Erstmal das Wichtigste. Sandra, wie geht's dir denn?
Wieder gut. Danke der Nachfrage.
Das ist schön.
Wie geht's dir denn?
Gut, ich habe ein bisschen Respekt vor der Folge, weil wir haben wir haben heute so viele Karten in den Punkten gehabt, ne? Also bevor jetzt Leute direkt sagen, oh, Folge höre ich gar nicht, es war echt viel. Wir haben das erste Mal in unserer Geschichte Karten rausgelöscht, weil wir gesagt haben, ja gut, das können wir skippen, und jetzt haben wir auch das erste Mal an manchen Karten davor in Klammern stehen, kurz.
Ja. Das stimmt. Also mich graust es schon, die Shownotes zu schreiben.
Alleine, würde es mich auch. Gut, dass ich das nicht machen muss. Aber wer weiß, wie lange wir schneiden müssen, ob wir das überhaupt... Wir müssen wahrscheinlich 3 Teile draus machen, damit wir das bei Podigy veröffentlichen dürfen. Ne? Also.
Oh ja, da sprichst du was an.
Genau, weil wir hatten jetzt in der letzten Folge, die wäre eigentlich heute rausgekommen, heute locker. Ne? Shownotes waren fertig, ich habe fertig geschnitten, heute ist der 30. März. Aber wir haben im letzten Monat zu viel gequatscht, also im März. Da war unser Guthaben aufgebraucht bei Podigy und weitere Stunden waren uns ehrlicherweise zu teuer.
Ne? Und deswegen haben wir gesagt, auch die 2 Tage, die können wir auch noch abwarten.
Ganz genau. Da müssen wir mal schauen, wie wir das später wieder aufholen. Aber ich glaube, das gleicht sich über den Urlaub irgendwann aus. Dann fällt das gar nicht auf, dass wir mal weg sind. Und ja, die Folge kommt dann, sobald wir wieder dürfen, raus am 1. April. Ist aber kein April-Scherz. Genau. Ja, das ist das. Heute, wie gesagt, 30. März. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Hausmitteilungen, denn man kann uns quasi multimedial noch besser jetzt wahrnehmen und verfolgen.
Genau. So, wir sind jetzt auch bei Pixelfed vertreten. Ich habe mal da einen Pixelfed-Account gemacht. Jetzt kann man auch wunderbar über Mastodon halt folgen. Also wenn ich unbedingt einen Pixelfed-Account machen möchte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso machen wir jetzt wie ein Pixelfed? Und wir hatten gedacht, dass wir vielleicht unsere Gerichte, die wir hier vorstellen, vielleicht mit so einer Pixelfed-Story ein bisschen unterlegen. Das heißt, am 1. April kommt auch die erste Story. Und die Idee ist entstanden halt, ob vielleicht ein Instagram, aber wir dachten so, wir möchten gerne noch im Fediverse bleiben, also da haben wir uns eine Alternative angeschaut, das war Pixelfed. Wir probieren es mal aus, wie das funktioniert und ob der Workflow uns passt. Und ja, ihr kennt uns ja, wenn Experimente nicht gelungen sind, dann wird es halt wieder eingestampft.
Genau, ja. Ja, und wir haben es eben angesprochen, also für die, die die letzte Folge sträflicherweise nicht gehört haben, wir hatten kurz vorm Family IT Support quasi, dass ich meinen Kopf nicht mehr bewegen konnte, ohne dass Sandra sich dann doppelt hörte. Und ja, es hat quasi mein altes Headset, das jetzt nicht so teuer war, muss man dazu sagen, in die Jagdgründe geschickt. Geschickte Leute könnten da irgendwie was löten und nochmal was retten. Und ich habe mir gedacht, na, es hat genug Jahre gedient. Herr Mieswils Wissen hat es durchgemacht. Und jetzt hier 44 Folgen fast, da darf was Neues herkommen. Und ja, dann habe ich halt mich schlau gemacht und ich wäre fast der Sandra gefolgt, was Headset angeht, denn du hast das Beyerdynamics, ich glaube DT797 ist das, ne?
Genau.
Das ist so ein Tick, das modernere quasi. Ich habe, glaube ich, und jetzt schlagt mich bitte nicht, wenn ich Unsinn sage, eine Art Vorgängermodell, so das Beyerdynamics DT297 geholt. Was wohl dasselbe Mikrofon hat, also wir spielen wieder mit gleichen, oder wir kämpfen mit gleichen Waffen wieder hier, aber ich glaube, mein Headset ist schlechter, aber das war für mich im Endeffekt das Kaufargument, weil ich vor allem vom 797 gehört habe, dass es so eine gute Rausch- oder Außengeräuschunterdrückung hat und ich mag das nicht so gerne. sondern ich habe gerne noch so ein bisschen Umgebungsgeräusche. Und dann ist es zwar jetzt ein bisschen teurer, es ist auch eine super Frechheit, wenn man dieses Headset kauft, ist es nicht funktionsfähig, weil du musst dir erstmal nochmal für gutes Geld Kabel kaufen.
Das wird bei meinen halt mitgeliefert.
Genau. Plus, ich brauchte dann nochmal, das lag aber jetzt an meinem Audio-Interface, nochmal große Klinke auf kleine Klinke einen Adapter. Also ich bin nur an Adaptern quasi hier gerade am Aufnehmen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Also Klinken, dass da nochmal ein Adapter bei ist, war okay. Das hat mich nicht so sehr gestört. Dass sie aber hier so das Standardkabel, also ohne, dass du nicht aufnehmen kannst, nochmal extra kassieren, das hat mich geärgert. Ansonsten, ihr hört ja, wie die Qualität jetzt ist. Ich höre es nachher beim Schnitt oder in 2 Wochen beim Schnitt. Aber so bis jetzt, so vom Tragekomfort, ist es schon mal sehr angenehm. Und du warst auch mit dem Sound bisher zufrieden, ne?
Genau, also das ist wunderbar. Vielleicht nur eine Bemerkung, wir hatten ja darüber diskutiert, weil du warst ja hin und her gerissen. Ich meine mich ja noch zu erinnern, dass im Endeffekt, wo ich auch gesagt habe, kauf das 297, weil das mit dem Widerstand mit deinem Audio-Interface halt besser funktioniert, ne?
Ja, stimmt, genau, das war das eine und was, es war eine andere Sache, und wir haben auch gesagt, okay, 30 Tage Rückgaberecht.
Ja.
Und ich bin da jetzt mit zufrieden, wenn jetzt nicht, keine Ahnung, was ganz Schreckliches bei der Aufnahme rauskommt, was ich jetzt mal nicht glaube, sollte das bleiben. Aber auch hier wieder, liebe Hörer, wenn ihr da Feedback habt für uns, sehr gerne bei Mastodon, Kontaktformular oder Brieftaube. Ich glaube, da haben wir uns dieses Jahr nochmal so audiotechnisch ganz schön verbessert und wir hoffen, das ist dann auch für euch was Schönes.
Genau. Also, Daniel, von meiner Seite, top.
Ist besser als das alte? Ich.
Also ich höre da jetzt keinen großen Unterschied. Vielleicht, wenn du jetzt mit Messgeräte rangehst, dann hört man was. Oder die Leute, die ein vielleicht besseren Ohr haben als ich, hören dann da was raus. Aber für mich klingt, also es hört sich besser an als die iPad oder die iPod-Dinger. Aber das andere Headset war auch schon super gewesen.
Ja.
Also es tut mir leid, dass ich jetzt...
Nee, du sollst einfach sagen, so, boah, ja. Es hat noch nie jemand so gut geklungen in der ganzen Podcast-Welt. Ja,
genau. Aber das wäre jetzt gelogen.
Eieiei, naja.
Aber alles gut. Mir gefällt das, was ich jetzt hier höre und ich hoffe, den Hörer gefällt es auch.
Genau. Sehr schön. Gut, kommen wir weiter, denn wir haben eine Umfrage gestartet, auf Mastodon, weil wir ja überlegen oder gesagt haben, wir wollen dieses Jahr noch einen Talk gemeinsam einreichen. Und da haben wir bei Mastodon gefragt, wir haben auch einen Podcast gefragt, ne? Aber die Folge ist noch gar nicht raus.
Doch, die ist rausgekommen.
War das die schon draußen ist?
Die schon raus war, ja.
Ja, okay. Dann war das, sagen wir mal, das Feedback da überschaubar. Aber bei Mastodon haben ein paar Leute mitgemacht. Und wir haben gefragt, hey, was sollen wir denn, worüber sollen wir denn sprechen, was sie denken? Und das eine war das perfekte Setup für Backend und Frontend, somit und unterstrichen. Und das zweite
gleichzeitig
war.
Gleichzeitig im Team.
Gleichzeitig. Und nur, dass Sandra weint, nicht, dass Daniel weint. Ja?
Nein. Nee. Beide dürfen nicht weinen.
Genau, beide dürfen nicht weinen, müssen glücklich sein. Und das zweite war How-to-IT-Podcast. Und es war knapp 58-42%, aber das perfekte Setup für Backend und Frontend hat sich durchgesetzt.
Ja, yay.
War auch unser Favorit, Daniel. Von daher.
Ja, also alles gut.
Ja.
Jetzt müssen wir einreichen, ne?
Einreichen und uns auch überlegen, was das eigentlich ist. Also ich habe noch gar nicht die Lösung im Kopf. Da müssen wir mal brainstormen.
Ja, aber ich bin mir zuversichtlich, dass aus diesem Talk ganz viel Content für den Podcast rauskommt.
Genau, das glaube ich auch.
So.
Genau, trotzdem, wenn ihr jetzt noch, wobei, wenn das jemand hört, ist es schon fast zu spät, weil wir müssen so langsam anfangen, glaube ich, ne?
Ja, wir müssen langsam einreichen. Also Leute, sorry, das ist das Ergebnis, Deadline vorbei. Ihr wolltet es, ihr kriegt es.
Genau, dann, ja, machen wir weiter, denn es gibt was zu gewinnen hier.
Oh ja, also ja, gewinnen. Also ich vergebe einfach, so sagen wir so. Also, ich bin im Sommer bei der J-Con in Cologne also in Köln, sorry. Und als Speaker habe ich nämlich 5 Freitickets bekommen für die J-Con. Und die würde ich einfach mal gerne hier unter die Leute bringen. Das heißt, und ja, ich könnte jetzt ein Gewinnspiel machen mit ganz tollen Fragen und sowas, aber ich dachte, ich mache es einfach. Wer uns halt kontaktiert per Private Discord, Kontaktformular und gerne ein Ticket haben möchte, der schreibt uns einfach an und dann würde ich Ihnen halt den Rabattcode halt zusenden.
Super.
Und ja.
Lass mich mal kurz die E-Mail schreiben. Ich habe ja 2 Wochen.
Also, Daniel, also du, also wenn du Interesse hast, kriegst du natürlich auch so einen. So ist das nicht. Dann gibt es nur noch 4 für die anderen.
Mal schauen. Aber erstmal, genau, wenn ihr da Bock habt auf die Konferenz, ist ja eigentlich super cool, meldet euch. Genau. Wieder Kontaktformular, irgendwas. Und wie immer bei diesen, in Anführungszeichen, Gewinnspielen, wir sind dazu nichts verpflichtet. Ja.
Rechtsweg ist ausgeschlossen und natürlich, wenn die die persönlichen Daten nach dem Versenden des Rabattcodes auch wieder gelöscht.
Genau.
Ja.
Genau. Und wenn ihr schon zur J-Con wollt, dann könntet ihr eigentlich auch noch zu einer anderen Konferenz kommen oder alternativ.
Ja. Ja, vielleicht über beides. Wer weiß. Und zwar die lieben Menschen von der InterJace haben uns angeschrieben und die haben gesagt, die finden unseren Podcast so toll und da würden sie unseren Zuhörern gerne Rabattcode zur Verfügung stellen und ja, das machen wir hier auch. Also wenn ihr auf die InterJace überlegt zu gehen und dann noch ein bisschen Geld sparen wollt, in den Shownotes findet ihr einen Rabattcode für die InterJace. Bis zum 2.5. ist noch Frühbucherrabatt. Das heißt, Rabattcode gilt auch für den Frühbucherrabatt oder auch danach, wenn es ein Ticket kaufst und ja, den Rabattcode müsst ihr uns nicht anschreiben, einfach in die Shownotes schauen, da ist der auf jeden Fall hinterlegt.
Genau, also auf unserer Webseite, weil der ist echt zu lang, um ihn jetzt hier vorzulesen.
Ja,
genau.
Und der ist auch nicht limitiert, deswegen können wir das einfach in die Shownotes packen.
Ganz genau.
Und wir haben uns gefreut.
Ja.
Wir haben uns gefreut, so ist das nicht.
Ja, sehr. Und das heißt, wie gesagt, wenn ihr wir hatten ja ein bisschen bei Mastodon auch den einen oder anderen, der überlegt hat, ob er selber oder jemand geht oder jemand aus seinem Team schickt, vielleicht nochmal die Möglichkeit, hier 10% rauszuholen. Und ganz gut ist natürlich vor dem 2.5. Und die einzige Verpflichtung, die ihr da eingeht, ist, dass ihr in meinen Talk kommen müsst, wenn ich da über PNPM spreche. Nein, auch das nicht. Sogar das. Ihr dürft sogar dem Talk nicht vorbeikommen, aber wenn ihr auf der Konferenz seid und Hallo sagt, bekommt ihr Sticker.
Ja, denn der Daniel hat jetzt ganz viele Stickers von mir bekommen.
Genau.
Also von daher. Ich glaube, das ist dann stimmt nicht ganz. Das ist unser 2. Sponsor, den wir haben.
Ja. Stimmt.
Ja.
Also von daher, also vielen lieben Dank an die EnterJS-Leute, dass die da die Prozente frei machen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch den Code nutzt, weil dann sehen die auch, dass uns jemand hört, sich das rechnet.
Genau,
und dann gibt es vielleicht nächstes Mal 11%. Ne? Also genau, also ist ein ganz tolles Ding. Und ich glaube, gerade mit dem Frühbucherrabatt ist das echt attraktiv. Aber auch danach ist das alles noch gültig und... Ja, wie du gesagt hast, in den Shownotes. Also auf der Webseite ist das auch alles zu finden oder im Podcast-Player eurer Wahl. Und wir würden ihn euch auch nochmal, wie heißt es, schicken, wenn ihr da Probleme habt.
Genau. Oder, also wenn das mit den Shownotes nicht klappt, einfach uns auch eine E-Mail schreiben, kriegt ihr gerne einen Rabattcode. Das sind wir auch so. Oder Mastodon oder wie auch immer. Brieftaube. Naja, Brieftaube ist schlimm. Ich habe nämlich meine Taubenzucht hier aufgegeben. Also, ja. Gut.
Ja, und letzte Hausmitteilung, die uns quasi rüberführt zu dem, was wir ankündigen. Denn wir haben nochmal ein bisschen an den Themen gearbeitet und haben uns überlegt, wie können wir das nochmal ein bisschen hervorheben, wenn wir ein Thema haben, wie wir es vorbereiten und auch, wie wir das im Podcast interessanter gestalten. Und... Ja, wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt an und werden quasi so einen kleinen Teaser mal reinbringen. Das heißt, ihr erfahrt dann nach den Hausmitteilungen gleich, worüber wir im Thema sprechen werden. Und, beziehungsweise diesmal bin ich es, der darüber spricht. Und dann werden so 3 Fragen in den Raum geworfen, die quasi interessant sind oder die wir interessant finden und die dann im Thema beantwortet werden. Dass ihr quasi Family-IT-Support und alles übersteht und freudig aufs Thema wartet. Und ja, da würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da Feedback gebt, wenn wir solche Details am Podcast ändern. Ob das gut ist oder ob ihr sagt, die 2 Minuten hättet ihr euch sparen können.
Um auch interessant wäre zu wissen, ob der Teaser an der richtigen Stelle ist oder ob das lieber kurz vor den Themen kommen sollte oder eine andere Position. Das würde uns auch helfen, das ganze Sache nochmal zu verbessern.
Genau.
Ja, Daniel, dann heute Premiere. Was ist denn der Teaser für heute?
Genau, also erstmal das Thema heute ist JS Build Tools.
Oui.
Ja, ne? Und endlich mal vernünftige Build Tools hier. Und ich habe mir 3 Fragen überlegt und du kannst ja dann auch mal sagen, ob du es schon beantworten kannst, aber nicht hier so rumgedruckse Consultants sprechen, ne, sondern wenn dann richtig. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Taskrunnern, Bundlern und Transpilern? Ist die erste Frage.
Ich weiß es.
Das weißt du?
Ja.
Okay, das ist schon mal gut. Das zweite, sind Grunt und Gulp ein Ding der Vergangenheit? Also ist es da vorbei mit oder nutzt man das heute noch?
Ist das nicht eine Fangfrage?
Vielleicht ist aber auch total einfach, aber klingt wie eine Fangfrage.
Okay, gut. Und die dritte?
Wenn du jetzt mit den modernsten Tools arbeiten möchtest, was müsstest du nehmen, wenn du jetzt gerade im JavaScript-Ökosystem was Neues aufbauen müsstest? Also was ist so gerade der heiße Scheiß?
Also ich dachte mal, NPM würde ausreichen, aber wahrscheinlich wirst du mich einen besseren belehren.
Ja, das ist quasi das, was wir gleich erfahren werden. Gut, kommen wir zum Family IT Support. Diesmal gleich mit 2 Themen und es geht los mit Laptops.
Genau, ich hatte einen Anruf bekommen, denn jemand brauchte für seine Mutter, die ein bisschen betagter ist, einen neuen Laptop, weil sie ganz viele Viren hat und Windows auch nicht immer so funktioniert und der Internet Explorer manchmal auch, oder wie gesagt, okay, Internet Explorer, irgendwas ist hier falsch. Und da hatte ich halt vorgeschlagen, was ich auch schon bei meiner Oma und bei nicht so IT-affinen Leuten eingesetzt hatte, habe ich gesagt, okay, ich würde halt einen gebrauchten ThinkPad holen, für kleines Geld. An der Stelle würde ich gerne Werbung für Labstore machen. Also das ist mein Online-Shop für gebrauchte ThinkPads. Das ist ein Leasing-Rückläufer und echt gut in Schuss und für gutes Geld. Und da habe ich gesagt, ihr kriegt ein ThinkPad mit einem Linux drauf, 3 große Button auf dem Desktop und das ist halt absolut wartungsarm bis frei, weil mit Linux Mint kann man sich die Updates auch automatisieren lassen in den Desktop für den Fall, was das ist. Und das ist ein bewährtes Setup, um halt Leute, die jetzt nicht so IT-affin sind, beziehungsweise Senioren, an den Laptop dran zu kriegen. Und ja, das ist die nächste Runde ist jetzt ausverteilt und bisher alles wunderbar. Also ein bewährtes Setup. Ich weiß, ich könnte auch einen Apple kaufen können, aber die sind halt etwas teurer. Und ich wollte halt den Geldbeutel da ein bisschen schonen.
Naja, wenn du den Support machst, würde ich an deiner Stelle halt keinen Apple kaufen, weil das ist halt doof. Ne? Also in einem fremden Betriebssystem anfangen rumzukonfigurieren, da würde ich immer das nehmen, was man gut auskennt. Und wenn du das so runterdampfen kannst, dass es halt einfach quasi, ich sag mal, als bessere Schreibmaschine und Internetmaschine benutzen können und vielleicht noch E-Mails, dann ist das doch vollkommen ausreichend heutzutage. Ich sehe halt oft bei mir so in der Family, dass der Trend immer mehr Richtung Tablet geht. Ob es jetzt ein Android ist oder ob es ein iPad ist, ist jetzt mal egal. Das ist ein bisschen persönlicher Geschmack. Und dann wird gar nicht mehr so richtig ein Computer gebraucht. Das ist dann halt nur manchmal doof, wenn die Webseiten oder so nicht so optimiert sind. Also haben wir heute erst gehabt, habe Link weitergeleitet, hier Angebot, das hat dich interessiert so ungefähr. Und dann kriege ich danach den Screenshot, ja, ist alles schwarz, kann ich nicht benutzen.
Geil.
Ja.
Naja, hier, also da war auch die Vorliebe halt, dass man gerne doch die Tastatur haben möchte. Und dann ist das halt. Und ich muss sagen, die ThinkPads sind immer noch günstiger, als wenn ich dann ein Tablet halt hole, ne? Und dann hast du mit dem Tablet das mit den Updates, das ist halt. Also ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass mit den Tablets auch bei Android ich dann mehr Support leisten muss als mit dem Laptop.
Jetzt sprenge ich mal kurz das Thema, weil wir haben hier momentan auch so einen angehenden Family-IT-Support-Fall. Hier ist ein sehr altes Android und ich glaube, es ist noch Huawei. Huawei kriegt keine Updates mehr, ne?
Ja.
Also das ist das Hauptproblem. Es ist keine Updates mehr, es meckert über Speicher und das Gerät hat es halt einfach so langsam hinter sich. Und jetzt sind halt so die Überlegungen, was macht man als nächstes? Und ich sag halt, Android habe ich echt keine Ahnung davon. Ich würde halt ein iPhone nehmen, aber das iPhone sprengt halt eher mal das Budget, wenn man was halbwegs Aktuelles möchte. Dafür hast du garantiert mindestens 5 Jahre Updates, was ich eigentlich ein ganz starkes ja. Argument finde. Aber da du ja eher in der Android-Welt bist, was sind denn die Marken, wo du sagst, soll man da nehmen? Ich kann gleich sagen, Samsung finde ich so ein bisschen so lala, weil ich immer das Gefühl habe, nach einem Jahr ist es vorbei mit den Updates und nach 2 Jahren ist es ein doofes Gerät. Gibt's da so, ich sag mal, preislich okaye Geräte, vielleicht mit einer bisschen besseren Kamera, die man da gerade empfehlen kann, wo auch die Updates vielleicht länger als eine Woche kommen?
Ja, also was ich bei meiner Familie verteilt habe, sind jetzt so Motorola-Handys. Die haben jetzt so 150 bis 200 Euro gekostet.
Mhm.
Haben einen riesen Speicher. Kamera ist jetzt Mittelklasse. Da sind, glaube ich, die von Samsung besser. Aber die kosten dann auch entsprechend halt mehr. Und die haben jetzt 3 Jahre Updates gekriegt.
Ist ja okay.
Also das ist vollkommen okay. Und weil sie so einen riesen Speicher haben und recht performant sind, kann man dann überlegen, ob man nochmal diese freie Betriebssysteme drauf tut. Aber das ist dann, ich weiß nicht, ob das halt so, wahrscheinlich so eher Bastelcharakter, ne? Da weiß ich jetzt nicht, wie gut das halt dann ankommt. Aber, also ich habe jetzt bei meinen Eltern, bei Oma, habe ich jetzt Motorola draufgetan und das halt für kleines Geld. Die haben jetzt pro Gerät 150 Euro und die kriegen halt Updates. Und das ist halt Oma-approved, die kommt damit zurecht. Also großer Bildschirm, man kann das schon einstellen, kriegt regelmäßig Updates und die, ja, das ist so. Und mit 150 Euro kriegst du die Leute halt auch, also da hieß es auch, ja, ich will kein neues Handy, das funktioniert ja, aber dann hast du jedes Mal beim Sonntags beim Café, bist du die Apps dann halt runter am Wegschmeißen, weil der Speicher irgendwann dann halt aus ist oder keine Updates halt mehr kriegt. Und da habe ich ja Oma auch gesagt, ey Oma, bitte, 150 Euro neues Handy und die Sache ist halt geritzt, ja.
Ja, also da kannst du mir gerne mal ein paar Empfehlungen, also wenn du auch konkrete Geräte da kennst.
Ja, kann ich gerne machen.
Und ich würde die Frage trotzdem auch nochmal an die Hörer weitergeben, wer da was kennt, wo er sagt, das ist da mal ein vernünftiges Budget, ne, für Leute, die eigentlich eher länger das Handy nutzen wollen. Und das Wichtigste, würde ich fast sagen, ist Speicherplatz und Kamera. Ne, also Kamera so, es muss jetzt nicht irgendwie auf Plakaten ausgedruckt werden, aber man fotografiert mal Enkel oder ne, möchte so, du willst ja auch, wenn du ein neues Handy hast, jetzt nicht irgendwie derjenige sein, wo man die Pixel zählen kann.
Ja, genau, genau.
Also was, eine gute, solide Kamera, die vielleicht, also je mehr drin ist, ist natürlich umso besser, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, vielleicht hat ja einer von euch, liebe Hörer, da schon was gefunden, ansonsten schaue ich mir auch gerne nochmal Motorola an, ob das besser ist. Das ist halt das Schwierige, wie gesagt, ich bin da so im Apple-Kosmos. Ich verstehe aber, dass die Leute die Geräte da nicht unbedingt kaufen wollen.
Ja, also ich meine, wo ist der Einstiegspreis gerade? Bei 900 Euro oder 800 Euro?
Ja, kommt drauf an, wie genau. Ja, aber das ist die Größenklasse, ja. Also 500, glaube ich, kriegst du nichts, außer das ist irgendwie 5000 Jahre alt dann vielleicht.
Ja, das ist nämlich die nächste Frage. Es gibt ja auch so Shops, so wie das Lab Store, was halt so für Leasingrückläufer und die, da gibt es ja auch Shops, die spezialisiert sind für Apple-Produkte. Wo auch die Leasingrückläufer sind. Aber da glaube ich auch, dass dann halt auch, das sind halt dann 1-2 Jahre alte Geräte. Ob das dann nicht dann vielleicht ist, um dann halt, damit du in deinen Apple-Kosmos bleiben kannst.
Genau, da müssen wir halt mal gucken. Du kaufst dir das ja dann auch, das ist ja entsprechend länger, weniger, was du am Ende Support auch bekommst. Ne? Also bei Apple ist es so nach 5-6 Jahren vorbei. Jetzt müsste ich nochmal nachgucken, aber das ist so die Größenordnung. Ja, deshalb, und ja, ich bin da sehr unschlüssig und ich wollte einfach mal gucken, was es an Optionen gibt. Kostet ja alles Geld und ja.
Ja. Also ich denke mal so 150, also kann sein, dass jetzt durch Corona und dass auch alles teurer geworden ist, aber ich fand jetzt 150 bis 200 Euro eigentlich einen fairen Preis.
Ja, also das finde ich sogar sehr günstig, also ich muss sagen, aber das ist jetzt wieder, das muss jeder selber ja sagen, was man da haben möchte.
Ja, genau.
Und, ja, können wir ja mal gucken. Mir fehlt einfach so der Überblick in der Android-Welt, was man da so macht. Wie gesagt, ich habe nur von Samsung so einen sehr, sehr schlechten Eindruck einfach so von außen, wenn ich immer Leute mit den Dingern sehe, die dann nach einem Jahr irgendwie unglücklich werden und nach 2 Jahren auf jeden Fall Neues haben wollen. Das habe ich beim iPhone nicht unbedingt so.
Ja, und ich, also ich kann das bestätigen und ich verstehe auch nicht, warum Samsung immer noch so eine große Fangemeinschaft hat. Also Axel ist auch ein Samsung-Fan, aber ich habe bei ihm halt, halt Schweine viel Krude für dieses Handy aus und nach 2 Jahren wird da rumgemosert, ne?
Ja. Naja.
Also das ist halt.
Naja.
Egal.
Ja, aber das war ja jetzt quasi das Bonus-Thema.
Genau.
Ja. Du wolltest noch was anderes sagen, nämlich über Windows und Docking Stations.
Ja, und ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit mache ich zu viel Windows-Support. So, ja, was ist passiert? Windows und Docking Station. Da ich krank war, wurde mein Mann dazu gezwungen, Homeoffice zu machen. Er war nicht in nicht im Büro gesehen, gerne gesehen. Und dann ist er ja kein Thema. Laptop, ne, Docking Station, geht's los. Und der hat echt rumgemosert, dass er zu wenig Durchsatz hat. Ich so, hab ich gesagt, Alter, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich kann hier wunderbar Netflixen. Die Leitung ist in Ordnung. Vor allem diese Aussagen, Fehleraussagen von Nicht-ITlern, sondern an der Leitung ist was kaputt. Ich so, wo willst du wissen, dass es an der Leitung hängt? Da bin ich mal gespannt.
Schau mal, du bist hier in deinem eigenen Netzwerk, mit deinem eigenen Kabel. Bei mir klappt super, ja?
Ja, genau, genau. Und da habe ich ihm gesagt, prüf mal deine Geräte, ob da nicht was ist. Ja, ja, an meinen Geräten ist alles in Ordnung. So, mit LTE komme ich ja wunderbar ins Internet. Naja, 2 Tage, also das irgendwann ist mir richtig auf den Keks gegangen. Da habe ich das nochmal einmal alles durchgekommen. Und was war? Diese blöde Docking Station hat nämlich die Netzwerkverbindung runterreguliert, nämlich von 1 Gigabyte auf 100 Mbit. Und natürlich hatte dann ein Performance-Problem, wenn er so Dreckstools wie Teams und mit Videokonferenz machen möchte. Und so viel zum Thema. Ich habe gesagt, korrigiert deine Geräte, aber ja, mit LTE hat es aber funktioniert. Ja, weil LTE-Modem halt anderes Schnittstelle ist. Ja. Auf jeden Fall, das war hier Spaß mit Windows.
Aber konnte man das denn wieder umstellen? Also konnte man der Docking Station dann irgendwie was konfigurieren?
Naja, die Lösung war gewesen, aber ich wollte jetzt nicht anfangen halt, weil das auch sein Arbeitslaptop war, da irgendwie hier Sachen halt zu konfigurieren. Und ich habe gesagt, er soll mit seiner Firmen-IT darüber reden. Die Lösung war gewesen, dass er Docking Station weiter benutzen kann für Monitore, aber halt Netzwerkkabel direkt in den Laptop ging. Ja. Und dann war die Sache halt erledigt gewesen.
Spannend.
Also, jetzt weißt du, warum ich versuche, Windows-Support auf das Minimum zu reduzieren.
Ja, und aber die ganze Zeit, ne? Andauernd kommt das Thema hier, also.
Ja, genau, genau. Und nur von einer Person. Stell dir mal vor, ich würde noch 2, 3 andere Personen haben, ne?
Ja. Ja. Eieieiei. Also, naja, ja. Da hilft nur eins, meine Lieblingskategorie.
Genau.
Nämlich Sandra lernt kochen und heute, da gibt es so ein richtig, also das passt auch jetzt so zum Wetter gerade, also klingt zumindest so.
Ja, das stimmt. Heute gibt es einen Topf.
Ja.
Also, böse Zungen würden sagen, das ist eine Suppe. Ich bin der Meinung, das ist ein Eintopf. Und zwar, heute gibt es Bauerntopf und das ist ein super Gericht, wenn ihr mehrere Leute, also mehr als 5, 6 Leute beköstigen müsst und ihr nicht viel kochen wollt, das ist einer unserer Partygerichte. Deswegen habe ich auch jetzt auch ein Rezept mitgebracht für 5 Portionen. Das heißt, es ist halt ein bisschen, kann man auch gut einfrieren, so ist das nicht. Und zwar, ihr müsst Kartoffeln und Möhren schälen und in kleinen Stücken schneiden. Und von den Kartoffeln würde ich sagen so 500 Gramm und von Möhren so 2 Stück. Dann Paprikaschoten auch klein schneiden. Da würde ich so sagen so 250 Gramm. Da kann man so richtig so eine bunte Mischung nehmen, also damit es ein bisschen farbiger wird. Dann Öl in einer Pfanne hitzen und das Hackfleisch da braten. Und von Hackfleisch würden wir 500 nehmen. Ich nehme von Hackfleisch, das ist Geschmackssache, was man nimmt. Ich nehme meistens so gemischt. Dann Dosentomaten, davon 600 Gramm. Das sind, glaube ich, 2 Dosen. Tomatenmark, das wäre so 2 Esslöffel und mit Brühe ablöschen. Und die Brühe wäre so 300 Milliliter. Dann Kartoffeln, Möhren und Paprika hinzufügen, alles zudecken, so 40 Minuten lang mittlere Hitze köcheln lassen und dann vielleicht nochmal 10 Minuten ohne Deckel köcheln lassen und am Ende mit Gewürzen abschmecken. Und dann nehme ich halt ein bisschen Zucker, Salz, Paprikapulver und wenn es zu scharf wird oder wenn ich ein bisschen cremiger haben möchte, kann man auch ein bisschen Schmand noch reintun. Das war's.
Lecker.
Was man vielleicht als Variation noch reintun könnte, ist vielleicht Zwiebeln. Also es gibt ja auch Haushalte, die gerne Zwiebeln essen. Dann könnte man auch vielleicht noch als Gemüse noch Zwiebel reintun, aber das ist dann eher so optional.
Ja. Sehr schön. Und auch jetzt bald, oder jetzt, wenn ihr das hört, auch auf unserer Website zu finden, ne? Da sind nämlich alle Rezepte.
Genau,
Genau.
genau. Und ja, da mache ich noch eine Pixel-Fett-Story dazu. Und ja.
Ja, und was sagt die Checkliste?
Ah, die Checkliste, genau. Ja, also Büroküche, ja, es wäre eigentlich für die Büroküche kochbar, aber das ist nicht, nicht für Mittagspause koch- und essbar. Aber das kann man gut vorbereiten, wenn man gut einfrieren, das einfrieren kann. Und ich bin der Meinung, das skaliert eigentlich ganz gut im Team, auch für große Mengen. Deswegen da auf jeden Fall ein Top. Aber ja, das ist leider eher ein Gericht, was man vorher vorbereiten sollte.
Aber ist auch sowieso bei diesen Eintöpfen so, dass sie dann ja nach ein paar Tagen auch besser schmecken. Also von daher.
Ja, deswegen ist es. Und das ist halt auch so ein Gericht, was wir gerne machen, wenn halt viele Leute kommen und wenn das übrig bleibt, kann man das wunderbar einfrieren, ne?
Ja.
Das ist so ein gutes Vorbereitungsgericht.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kündige jetzt schon mal an für die nächste Folge nach Ostern. Nee, das ist doch, doch ist nach Ostern.
Das ist noch Ostern, ja.
Nach Ostern, genau. Aber da gibt es das große Backen-Spezial. Sandra muss backen, weil Daniel nicht darf hier. Beziehungsweise schon gebacken hat. Und bei Mastodon wurde gebeten, dass das im Podcast thematisiert wird. Wir machen fast alles, was unsere Hörer sagen. Und deshalb gibt es nächstes Mal ein Kochrezept und Backen-Spezial.
Ja, und ich habe mir gedacht, oh cool, eine Karte. Die Spalte füllt sich langsam von selber. Da wurde ich aber schon wieder zurückgepfiffen.
Genau, weil Stand
Und
heute ist das nächste Woche, nächstes Mal in 2 Wochen die letzte Folge, weil danach ist die Spalte leer.
ja, aber ich habe schon alles vorbereitet. Ich will dich ja nur auf die Folter spannen.
Ach so, ja.
Ja.
Ich bin
Aber
gespannt.
ja, ich musst du nicht. Alles easy.
Sehr schön.
So, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. News des Tages, Monat, Woche, Universum.
Ja, und das Highlight ist für uns, wie immer, das neue MS Teams ist da.
Yeah! Und das schon ausprobiert.
Nee, also nicht, also vielleicht habe ich das. Also wir hatten ja heute witzigerweise sogar zusammen ein MS Teams Meeting. Ich weiß gar
Das war
nicht.
scheiße.
Ja,
Also von der Technik her.
von der
Also
Technik war es,
inhaltlich war das
ja.
super. Also inhaltlich war das super, technisch war das wieder so What the fuck-Erlebnisse.
Ja, es ist, also man muss natürlich jetzt, also ich. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir extra 5 Minuten vorher den Edge installiert, den muss ich noch löschen, um es dann da drin zu starten, weil Ready for Review-Hörer wissen, in MS Edge klappt das Ding besser. Und meine Experience da war okay. Also ich war der Einzige, der zumindest 3 von 4 Leuten sehen konnte, diese Kriterien, und wo nichts eingefroren war.
Ja, also ich hatte auch ein Edge benutzt und ich konnte nur 2 Leute sehen und irgendwann habe ich einfach mal die Videos der anderen Teilnehmer einfach mal ausgeschaltet.
Also ich habe mich selbst gerade mitgezählt, ne? Also sonst habe ich auch nur 2 gesehen.
Achso. Ja, dann habe ich. Ja, aber ich habe auch nur 2 gesehen von 2. Also
Ja.
ich habe nicht mich nicht mich, also ich habe nur mich selber gesehen und jemand anders. Die 2 anderen nicht.
Spannend. Also das Tool ist grandios, wenn wir das gehabt haben. Also wenn das schon das neue Teams war, ist es nicht so gut. Aber ja, es ist ja natürlich alles neu. Und Microsoft hat da alles neu gemacht, und zwar vor allem die ganze Architektur. Ich war richtig geschockt. Ich habe mehrfach nachgelesen, dass die früher das alte Teams auf Angular JS beruht hat. Also jetzt kommt kein Angular-Bashing, sondern Angular JS. Das wird gar nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Ich weiß auch gar nicht mehr, seit wie vielen Jahren das eigentlich vorbei ist. Aber das war quasi ein wichtiger Bestandteil von der ganzen Anwendung. Und das haben sie ersetzt durch React. Ist schon mal, sagen wir mal, aktueller als AngularJS damals war. Und auch ansonsten alles neu gemacht. Also haben wohl relativ viel überarbeitet. Und haben natürlich auch einen Copilot-Assistenten mit eingebaut, den man dann verwenden kann. Der kann dann mit in Meetings eingeladen werden. Und ja, das ist so grob, was da zusammengekommen ist. Wie gesagt, ich fand das krass, was wie alt die Technologie da drin war. Ach so, und was vielleicht auch interessant ist, sie haben früher auf Electron aufgebaut. Und jetzt haben sie quasi die Electron-Alternative, die von MS Edge kommt, genommen. WebView 2 heißt die, glaube ich. Und auch davon versprechen sie sich, dass der ganze Speicherbedarf und die Festplattennutzung runtergehen. Ja. Also,
Interessant.
sie scheinen da nochmal aufgeräumt zu haben. Von daher müssen wir mal das Ding beobachten. Wir hoffen für alle Hörer, die das Tool regelmäßig einsetzen müssen, dass man das spürt. Da wir das ja meiden wie der Teufel das Weihwasser, liebe Hörer, wenn das einer von euch schon mal hat, würden wir uns über Feedback freuen. Ob es wirklich besser geworden ist oder ob es grauenvoll geblieben ist.
Naja, Fun Fact ist, in einem meiner Projekten benutze ich MS Teams und davon dieser neuen Experience konnte ich bisher noch nichts sehen.
Vielleicht noch nicht ausgerollt, ne? Die liefern, die rollen das schrittweise aus.
Ja, das kann gut sein, das kann sein. Was ich aber viel interessanter heute aus dem Meeting war wohl, dass deswegen bin ich fast gewillt, unsere Empfehlung zu revidieren, dass wenn MS Teams in Edge läuft, dass wohl Edge dann nach Hause telefoniert.
Ach so, ja, da war ja das Thema Pi-Hole, der, wenn man der dazwischen ist, dass MS Teams da nicht funktioniert. Ja, es ist einfach grottige Software. Entschuldigung. Also, ist bestimmt jetzt alles besser geworden, aber dass ich irgendwas nicht funktioniert, weil der Pi-Hole sich das kann natürlich ein Fehler auch im Pi-Hole sein, ne? Wissen wir jetzt nicht,
Ja.
aber ja, passt ins
Na gut,
Bild.
die Kollegin meinte ja auch, dass halt MS Teams bei ihr funktioniert mit Pi-hole, wenn sie halt den Firefox benutzt.
Ja, aber Kamera nicht.
Ja, das ist so, ja, irgendwie ist das wir.
Ja, also es ist sehr, sehr merkwürdig.
Also ich hoffe mal ja jetzt, wo Microsoft für MS Teams halt Geld haben möchte, dass die Leute anfangen, ihre Entscheidungen mal zu revidieren.
Ja. Also da muss ich wirklich sagen, da ist Zoom immer noch besser.
Ja.
Und ich finde auch persönlich, also wir nutzen auf der Arbeit auch immer mal wieder hier Slack-Huddles. Sogar die gehen in eine, also die sind auch noch lange nicht super, aber es geht in eine bessere Richtung als das, was Teams da macht.
Fun Fact auf der anderen Seite, ich habe heute in meinem Mastodon-Timeline gesehen, dass jemand behauptet hat, wenn man schon MS Teams scheiße findet, dann sollte man Rocket Chat ausprobieren, das soll wohl noch schlimmer sein. Kann ich mir nicht vorstellen, aber schlimmer geht wohl
Oh,
immer.
Rocket Chat habe ich vor zig Jahren verwendet und ich weiß, ich fand's grauenvoll. Also es ist echt, also das war halt, nee, also nee, das, also das war
Okay,
schlimm, aber
gut.
da gab es Teams noch nicht. Ja,
Okay.
aber naja.
Okay, also ja, viel Spaß. Also ja, das ist, wir sind gespannt.
Ja, dann war ja Javaland und du warst nicht da.
Ja, das ist so traurig, aber wahr. Ja, ich, ja, wo andere Leute Javaland fahren durften, da habe ich mich auf der Couch 4 Tage gemütlich gemacht und ja, habe meine Infektion halt auskuriert. Und ja, es wird schon gelästert, so richtig krank war ich nicht, denn ich war viel zu schnell fit. Aber ja, ich kann euch sagen, ich war so krank, dass ich das nicht mal zu Javaland geschafft habe.
Ja,
Und das soll schon was
das
heißen.
stimmt, ja.
Ja. Nichtsdestotrotz, ich kann trotzdem ein bisschen berichten, denn die Javaland hatte nämlich einen Livestream gehabt und ich habe mir ein paar Vorträge on Demand dann angeschaut. Und ich fand's, also Highlight war die Community Keynote. Das hat der Hendrik und die Sanne super gemacht. Es ging halt um toxische Arbeitsverhältnisse und Arbeitsumgebungen. Sehenswert. Das ist jetzt noch auf Heise, noch im Livestream noch zu, kann man sich nochmal anschauen, aber die Javaland wird das auch demnächst auch online kostenlos zur Verfügung stehen, dass man sich die Keynote auch dann anschauen. Sobald das online ist, würden wir euch davon auch nochmal informieren. Und ja, was ich da jetzt noch geschaut hatte, war, Ich fand einen interessanten Talk über Kotlin und Spring versus TypeScript und Node.js. Da haben sie die Geschichte von diesen zwei Stacks halt vorgestellt, was die Unterschiede sind. Fand ich so interessant, das mal gegenüberstellt, weil das ja eigentlich auch von konzeptionellen ja zwei verschiedene Plattformen halt sind. Dann gab es
Das triggert mich ja
eine.
sofort hier,
Oh.
weißt du? Ja, aber okay.
Warum?
Weil ich finde,
Warum
dass man
triggert
es
dich
nicht
das?
vergleichen kann. Ich finde, das ist Äpfel und Birnen.
Ja, aber die haben das nicht gerantet. Die haben halt die Vor- und Nachteile beider Stacks halt geschrieben. Die haben halt eine Firma, wo halt beide Stacks halt benutzt werden und dann haben sie einfach mal die Unterschiede vorgestellt und die Geschichte dahinter.
Okay.
Also das ist jetzt nicht so schlimm. Der Talk war gut gewesen. Das war kein Rant-Vortrag. Alles gut.
Ich finde trotzdem, ja gut, ich mag einfach diese Tool-Vergleiche nicht so gerne, glaube ich. Aber ja.
Ja, aber ich fand es mal interessant halt zu sehen, dass er halt beide sind halt also Backend-Geschichten und die haben halt von der Philosophie verfolgen beide halt unterschiedliche Ansätze und das wurde einfach mal vorgestellt. Fertig. Also, alles gut.
Okay. Okay. Ich werde mir das
Also,
angucken, ja. Vielleicht gibt es ein Follow-up,
kannst du gerne tun. Also das war also total harmlos. Also ja.
ja. Ja, hier die Java-Leute, weißt du, immer das Gleiche hier.
Da kam nicht mal Java vor, sondern Kotlin und
Das ist
TypeScript haben halt kein
Kotlin ist auch
Java.
das Gleiche wie Java. Das ist doch kein
Nein,
Grund,
finde ich
das doch
gar nicht.
eigentlich, ja.
Ah, nein, 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 nein. Aber ich fand das interessant mal so zwei Stacks. Also und total, also ich also. Also keine Sorge, das war nicht so was wie, wo ich mir gedacht habe, ach Leute, echt jetzt Battle oder was? Es war einfach cool gemacht.
Also ich hänge ehrlicherweise, jetzt bin ich super picky schon am Titel,
Ja.
weil Kotlin ist eine Programmiersprache und Spring ist ein Framework.
Ja.
TypeScript ist eine Programmiersprache und Node.js ist eine Plattform, aber kein Framework. Das ist auch, ja. Und da hätte ich jetzt
Ja,
gesagt, ist
okay.
wie, ne, ja, JVM vielleicht, ne? Also ist eher die
Ja, genau, also
Laufzeitumgebung. Und
der.
dann fängt das bei mir schon an, weißt du, wenn ich schon, ja.
Ja, aber das haben sie ja beim Talk gesagt, dass Node.js eigentlich mit JVM zu vergleichen ist. Das hat aber halt, war die Idee halt, dass man halt eine JavaScript-Laufzeitumgebung halt fürs Backend halt zur Verfügung stellt. Und ja, wenn du so picky bleiben willst, ist es schon okay, ja.
Ja, muss
Das
man
ist
auch ab
schon
und zu mal
Unterschied,
hier.
ja. Ja, ist in Ordnung, ist ja auch gerechtfertigt.
Ja.
So, den zweiten Talk, den ich geschaut habe, war Exzellenz kultivieren vom Rocky zu 10-Sterne-Expertin. Und da ging es halt zum Vortrag um halt, wie man Fachkarrieren halt aufbauen kann. Und einmal so theoretisch, wo so Leute sich da mal Gedanken gemacht und da war halt auch Chibo mit dabei und haben sie erzählt, wie sie halt versuchen halt jetzt in Chibo IT-Fachkarrieren halt aufzubauen. Weil Chibo ist eigentlich, ja, verkaufen halt, es ist jetzt nicht die klassische IT-Bude, aber die fangen halt jetzt an, halt eine IT-Abteilung aufzubauen und dann sind sie halt mit Fragen halt konfrontiert, wie können sie halt ihre IT-Experten halt halten, die jetzt nicht unbedingt jetzt hier eine Führungskarriere machen wollen.
Ah,
Fand ich
spannend.
spannend.
Ja.
Und der dritte Vortrag war von dem lieben Kevin, Testcontainer Deep Dive. Fand ich super mega. Also es war kein Einsteigervortrag zu Testcontainer, sondern wie manche Sachen intern halt in Testcontainer gelöst ist, das fand ich so super interessant. Und da auch so einfach, wie man eigene Testcontainer-Module schreibt, was man so beachten hat, fand ich eine super Deep Dive-Session. Last but not least, zu empfehlen, kann man sich auch noch anschauen, ist halt, gab es eine abends, Dienstagabend eine Maven-Panel-Diskussion, so bei den Stand. Mit Maven-Committern, wie so der Stand des Projektes ist, was die Besonderheit zum Maven ist, gegenüber anderen Projekten, weil zum Beispiel das ein Apache-Projekt ist und keine Firma dahinter steckt und mit welchen Herausforderungen sie da halt zu kämpfen haben. Ja, eine runde Sache. Und wenn ich hier selber jetzt nicht bei der Javalent habe und dir trotzdem mal Eindrücke von der Javalent, dann würden wir empfehlen, eine Episode von Software Architektur TV. Da war Lisa und Nora da. Die haben auch über die Javalent gequatscht und ihre Eindrücke von der Vorortkonferenz halt geschildert. Würden wir aber nochmal in die Shownotes packen.
Ja, sehr cool. Ja.
Ja. Und ich war traurig. Aber na gut,
Ja,
nächstes Jahr.
ja, ja.
Aber ich habe die Zeit gut genutzt, dass ich nicht auf der Javaland war, aber das hört ihr nachher im Konsum.
Genau, die Konsumspalte, die einfach jetzt 2 Kilometer, nein, so lang auch nicht. Die längste Kategorie habt ihr noch vor euch, aber ja. kommen wir zum nächsten Thema, denn unsere allerliebste Containerlösung, Docker, hat eine Schamoffensive gestartet.
Ja, und wieder zurückgerudert, also... Das ist so geil. Und zwar, sie haben die Free Plans für Open-Source-Projekte zurückgefahren und da gab es einen großen Aufschrei. Also die Geschichte war die, dass man, wenn man jetzt auf Docker Hub halt als Open-Source-Projekt halt Container hochladen wollte oder Docker, also eigentlich Docker-Images hoch zur Verfügung stellte, hätte man was zahlen müssen. Und das ist für viele Open-Source-Projekte echt ein Problem. Da wurde auch schon zahlreiche Alternativen vorgestellt, nämlich auf GitHub Registry, also das die Docker-Images halt bei GitHub zu hosten. Und auf jeden Fall war der Aufschrei so groß, dass, glaube ich, 2 Wochen später Docker das wieder zurücknimmt. Das war alles wieder beim Alten. Und festgestellt, ja, sorry, war eine schlechte Idee. Wir rollen das Ganze wieder zurück.
Ich glaube, Docker ist eher auf dem absteigenden Ast, oder?
Ja, zumindest die Firma,
ne? Die Firma, ja. Also ja, Docker selber nicht, aber das klingt
also
alles
es kommen schon,
komisch.
Also ja, also bei den Containertechnologien kommen zwar immer wieder Alternativen, aber die gängigste ist, glaube ich, immer noch Docker, zumindest in meiner Bubble.
Ja, bei mir auch. Also ich kann mir das auch, ich stelle mir also das Format, das ist ja, fühlt sich ja an wie ein Standard. Also das ist...
Genau, also Portman, ich meine, wenn du auch Portman benutzt, du kannst da auch einen Docker-File schreiben, nennen sie halt Container-File, aber die Syntax ist wie vom Docker-File, genau.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ja gut, die Firma will ja auch irgendwie überleben und die versuchen halt irgendwie Geld zu verdienen, ne? Aha. Das ist halt, ja. Ja, das ist halt so eine, halt, ja, das Thema hatten wir schon zigfach gehabt. Aber das ist wohl jetzt nicht so gut angekommen.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist richtig, ja, da haben sie sich keine Freunde gemacht. Und ja, wenn du einmal in der Diskussion so drin bist, was hängen bleibt, ist, dass es runtergenommen oder diesen Free Plan streichen wollten. Das andere ist nur Schadensbegrenzung, glaube ich. So in der Wahrnehmung, genau. Ne? Ja.
Ja, ich meine, irgendwann ein paar, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie in ein paar Monaten das nochmal halt versuchen und ein paar Leute werden jetzt einfach sich darüber nachdenken, was sie da machen sollen, ne? Also, das ist halt, ja, interessant, würde ich sagen.
Genau. Dann haben wir noch 2 kurze Sachen, oder wir versuchen sie kurz zu halten. Das eine aus der JavaScript-Welt, denn PNPM ist seit Dienstag, also seit dem 28.03. in Version 8 da, hat einen Major-Sprung gemacht und ich würde mal sagen, bei kleinen privaten Projekten fällt das alles gar nicht auf. Also bei all meinen privaten Projekten ist einfach die Version hochgegangen und alles ist gut. Bei uns ist die Migration einen kleinen Tick schwieriger gewesen, weil, und deshalb sage ich es auch jetzt hier, falls das jemand von euch dann betreffen sollte, mit der Major-Version wurde das Logfile-Format geändert. Das heißt, immer wenn man mit PNPM alles installiert, oder ist bei NPM und Yarn ähnlich, da heißen die Dateien nur anders, legen die eine Datei ins Repository, wo quasi drin steht, was genau installiert wurde, damit du reproduzierbare Builds hast, damit jedes Mal dasselbe installiert wird. Und da haben sie das Format verändert, auch zum Besseren. Also das Format ist einmal kürzer. Bei uns war das schon erheblich weniger Text einfach, der da drin steht. Und besser lesbar. Also ich mache ja auch immer mal wieder was an diesen, ich sag mal, Frontend-Infrastruktur-Themen, ja. Und das ist ein ganz gut lesbares Format, wo man dann eher mal nachvollziehen kann, warum eine Dependency in einer gewissen Version da ist, wo sie da gerade ist. Genau, ansonsten weiterhin war das ein solides Update und weiterhin die große Daniel-Empfehlung. Ich bin da noch immer sehr zufrieden mit. Aber auch in deiner Bubble gab es was Großes.
Ja, jetzt Java 20 ist rausgekommen, pünktlich zur Javalint. Und ja, eigentlich ist es ein langweiliges Release, deswegen halten wir es auch kurz. Was aber interessant sind die Previews zu, die sie jetzt einmal in die nächste Runde gegangen ist. Das heißt, das ist halt so eine Vorbereitung für das nächste LTE-Version, die jetzt im Herbst rauskommen, nämlich die 21. Das heißt, ja, also intern mit Performance-Geschichten oder Security-Geschichten, da hat sich schon was gemacht. Das wird die meisten Entwickler sich nicht halt nicht interessieren. Viel interessanter ist es halt, dass die Projekte, was halt Syntax oder Threads angeht, dass sie halt in den nächsten Previews-Phasen reingekommen sind. So, da bin ich mal halt gespannt, was dann halt in 21 dann mal davon jetzt endgültig reinkommt.
Ja.
Also ein langweiliges Release eigentlich.
Aber 21 ist das große dann, ne?
Ja, genau. Das ist dann im Herbst.
Und jetzt seid ihr wieder für 7 Monate versionstechnisch vorne dran.
Ja,
Wenn ihr
aber
im
nur für
Herbst
sie.
schon wieder. Nee, das ist kürzer, oder? Ja, dann kommt Node 20, glaube ich, früher. Die waren, also Node.js ist knapp hinterher, ist ja auch egal, aber ja, Java führt wieder.
Ist ja auch kein Battle.
Sehr schön.
So,
Und
ja.
deine Abende sind auch verplant.
Ja, noch nicht so ganz, aber vielleicht im Sommer. Und ja, ich habe gelesen, Counter-Strike 2 kommt raus als Nachfolger für Counter-Strike Go. Und es gibt wohl auch die ersten, die Beta testen dürfen. Das sind aber alles Windows-User, deswegen bin ich halt raus. Aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut und ich bin gespannt, was da kommt. Also von der Spieldynamik her soll das gleich bleiben. Die Grafik ist halt besser geworden und vielleicht noch ein paar neue Maps sind dazugekommen und alte Maps bisschen aufgefrischt. Aber das Highlight ist Rauchbomben. Und das sieht total mega aus. Und zwar haben sie wohl was an der Physik gemacht. Das heißt, wenn du jetzt Rauchbomben wirfst, dann passen sich schon der Umgebung an, wie sich der Rauch halt verhält. Oder auch, wenn du deine Kugel durch den Rauch schießt, dass sich da halt das entsprechende halt Auswirkungen auf den Rauch hat. Das ist halt nicht. Deswegen bin ich da schon gespannt, wie sich das Ganze neue taktische Möglichkeiten dann ergeben. Nicht, dass ich das taktisch spiele, also, aber ja.
Hallo Sandra.
Oh, genau. Also die nächste Headshot-Session ist schon eingeplant.
Aber ich glaube, am Anfang werden erstmal die ersten Wochen alle die Leute nur eine Rauchgranate hinwerfen und gucken, was
Genau.
passiert. Ja.
Ja, das ist wahr. Ja, und das ist, das soll auch rauskommen als wirklich als Nachfolger CS:GO. Das heißt, es wird auch kostenlos zur Verfügung stehen. Du kannst ja wieder so einen Prime-Status halt. Und aber den Prime-Status, was du jetzt hast mit den ganzen Punkten, soll halt übernommen werden, wenn du jetzt von CS:GO auf Counter-Strike 2
Ach so,
wechselst.
cool.
Ja,
Sehr schön.
also. So, du warst wieder einkaufen im Internet, Daniel.
Ja.
Hat die künstliche Intelligenz
Hat
gesagt.
die, genau, aber ChatGPT 3 war das noch. Wir müssen mal warten, wann 4 da ist. Also, wenn wir 4 nutzen können und dann fragen wir da nochmal nach. Aber
Okay.
ja, wir sind nämlich wieder bei Ramsch aus dem Modem. Und das nächste hätte eine News sein können. Das hätte Thema sein können, weil es hat uns riesig gefreut, denn unser Freund, der Philipp von der Nerdbude, hat einen neuen Podcast. Und wir haben gesagt, der kann damit leben, wenn wir es als Ramsch aus dem Modem bezeichnen. Ja, als
Ich hoffe es, ich hoffe es.
doch, doch, das. Ansonsten tippe ich ein bisschen lauter auf der Taste. Nein, Quatsch. Nein, ich glaube schon, wir freuen uns da riesig. Die nullte Folge ist schon draußen. Ich warte jetzt wirklich auf die erste, weil es klang schon mal ganz gut. Denn der neue Podcast, der heißt Hackerkultur. Worum geht's denn da?
Wie ich das verstanden habe, wollte der einen Podcast machen mit Gästen, um halt alles Mögliche, was drumherum um die Hackerkultur. Es geht nicht nur ums Hacken an sich, sondern Hackerkultur hat ja auch, du kannst ja auch Live-Hacks machen oder, keine Ahnung, irgendwelche Hacks im Garten und das würde auch unter die Hackerkultur halt passen. Und das klang total cool. Und ja, bin auch gespannt auf die erste Folge.
Ich habe ganz viel
Das
Angst
heißt,
davor, ehrlicherweise, weil ich Angst habe, dass dann so neue Sachen aufkommen, wo ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe und dann kann man sich da irgendwo reinnörden. Also da muss ich echt, ja.
ja. Und da der Klick-Klack-Hack-Hack-Podcast super zu hören ist, hier von uns eine Vorschuss-Lorbeere an den Philipp für den Hackerkultur.
Genau, also auf jeden Fall einfach mal blind abonnieren. Ja, ich habe dafür sogar meine Podcast-Player-App auf dem iPhone geändert, weil
Sorry.
der Castro das irgendwie nicht mit dem Feed hinbekommen hat und jetzt nehme ich wieder Overcast. Ja, also große Empfehlung, reinhören. Genau.
Genau.
Und wenn ihr,
Und Philipp,
ja,
enttäuscht uns nicht.
sonst kommen wir vorbei und
Why?
geben dir
Genau.
so eine ganz schlimme Tastatur und. Dann musst du damit arbeiten. 2 Wochen.
Ja, genau, genau, genau.
Ja. Genau, aber wenn wir nicht hören wollen, nämlich den tollen Podcast Hackerkultur, dann können wir auch lesen, denn du hast noch was Spannendes gefunden.
Genau, ich habe es aber nicht ausprobiert, aber es ist an meiner Mastodon-Timeline vorbeigeschwingt, und zwar das Inkbook. Das ist ein E-Book-Reader. Und das, ja, jetzt könnt ihr sagen, ja, was ist daran besonders? Und das Besondere daran, das ist wohl entwickelt worden mit europäischen Fördergeldern in Polen. Und das Ziel von diesem E-Book war gewesen, dass es halt formatoffen ist und nicht auf irgendwelchen Provider halt beschränkt ist. Und das, was ich da gelesen hatte, das klang total gut, und von den Preisen her fand ich das auch total moderat. Also das war jetzt nicht überteuert. Deswegen, wer jetzt gerade auf eine E-Book-Reader-Suche ist, sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf ein E-Book werfen.
Genau, das scheint echt so, also wenn der auch vernünftig ist, ich werde echt mal gespannt, oder ich wüsste echt gerne, wie der sich so verhält, wäre ja schon also cool.
Ja, zumindest habe ich jetzt bei den, was ich da gelesen hatte, dazu jetzt nichts Negatives gehört.
Ja, Sandra, da muss ja mal halt hier jetzt das Ready-for-Review-Budget.
Welches Budget?
Ja, das ist in Headsets draufgegangen.
Genau. Ja, das Problem ist, mein E-Book-Reader funktioniert noch, und ich bin aber auch ehrlich gesagt von E-Book-Reader wieder auf Büchern umgestiegen, warum auch immer. Also
ja, ich auch mehr, sonst lese ich eher auf dem Tablet, oder ich lese auf dem Tablet manchmal. Ja, das ist so, und ja, meine Frau liest nur so Bücher, also das ist also, ja, aber wir haben ihn mal im Auge, und wenn einer der Hörer da Feedback zu hat, weil er einen zu Hause rumfliegen hat, wird uns natürlich immer interessieren.
Gerne, gerne.
Genau.
So, dann ist mir auch noch ein anderer Tipp, wobei ich habe es aber ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert, aber das klingt interessant, und zwar die Webseite One Time Secret. Das ist wohl ein Open Source Projekt, was auch das Hosting ist auch Open Source. Da kannst du nämlich Geheimnisse, also Passwörter verschlüsseln lassen, und dann kannst du halt einen kryptischen Link halt verschicken. Und das wird dann nach bestimmten Dauer auch wieder gelöscht. Das ist halt eine Alternative, um halt, wenn du Geheimnisse solche Gegend schicken musst, dass du halt das nochmal verschlüsselt halt verschicken kannst.
Ja. OneTimeSecret.com. Ja. Ich habe auch noch ein paar Sachen, ich habe erstmal nur eine, danach kommst du nochmal.
Ja.
Ging auch durch meine Bubble, ist ein Tool für den Mac, nennt sich Camo Studio. Und die Aufgabe ist eigentlich, dass sich das quasi als Kamera bei dir im System registriert und zwischen die Kamera und dein Betriebssystem irgendwie hängt und dir erlaubt, deine Kamera zu optimieren. Habe ich dir eben so ein bisschen demonstriert, ne? Also du konntest einen Unterschied, glaube ich, sehen, was die Farben und so anging, hat man das schon wahrgenommen. Ich hatte jetzt nicht meine Arbeitskamera angeschlossen, da ist der Unterschied echt krass, weil ich immer hier ein bisschen im Raum mit Gegenlicht und so zu kämpfen habe und dann sehr hell erscheine, ja, und die Software, die ist dazwischen und fällt nicht groß auf durch Systemlast und alles. Und ich bin mit den Ergebnissen echt zufrieden. Das einzige Problem, was ich ab und zu habe, ist, dass der die Schärfe verliert, den Fokus. Ja, und ich glaube, ich habe auch vom Olli, der viele Grüße, der ja einer unserer treuen Zuhörer ist, der hat es auch ausprobiert, der war nicht so begeistert. Also eventuell, man kann es auch kostenlos, nicht mit vollem Funktionsumfang, aber kann man kostenlos mal ausprobieren. Da könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen und gucken, ob das was für euch ist. Ja, kann man danach kaufen, entweder monatlich oder Lifetime License. Finde ich auch eine gute Alternative, dass man dann sagen kann, okay, teste ich mal einen Monat, oder wenn man begeistert ist, kann man es direkt kaufen. Ja.
Wunderbar. Ja, und ich hatte in der Hausmitteilung ja erzählt, dass ich mit Pixelfed mich da ein bisschen auseinandergesetzt haben, und da habe ich ja nach einer App gesucht für den Android, und das, was empfohlen worden ist, nämlich heißt auch Pixelfed, gibt es nicht im Google Play Store, sondern nur bei F-Droid, und das ist eine Open Source Alternative zu dem Play Store, und das habe ich mir mal draufgeschmissen und mal ausprobiert und funktioniert halt wie ein Play Store, und das Fun Fact ist, viele Apps, die jetzt beim Play Store Geld kosten, sind da kostenlos. Also irgendwie total kurios. Und ja, fühlt sich gut an. Natürlich warnt Google oder Android davor, dass du hier potenzielle Schadsoftware, weil das nicht aus dem Play Store ist halt installiert, aber mich hat das jetzt gerade nicht so gestört und deswegen, ja. Würde ich mal euch ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt. Vielleicht bin ich auch wieder ganz zu spät im Spiel für sowas und das ist kein richtiger Tipp. Aber ja. Eine Alternative zum Play
Da
Store.
wäre ich nur vorsichtig bei den Sachen, die plötzlich kostenlos sind, ne? Nicht, dass man, also weil da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass da auch ein paar entweder kriminelle Energien unterwegs sind. Ich weiß halt nicht, wie gut das gemonitort ist, was da passiert, ne?
Ja, also das, was ich da gelesen habe, das ist ein guter Punkt. Das, was ich da gelesen habe, die achten schon darauf, unter welche Lizenzen halt das gestellt wird. Und die haben wohl eine Restriktion, was die Lizenzen halt angeht. Und die App, die ich da gefunden hatte, die hatte ich vorher schon benutzt gehabt unter dem Apple Store. Nicht Apple Store, sorry, in
Play Store.
Play Store. Nur die haben das irgendwann umgestellt auf eine Bezahlversion und haben sich dann irgendwie gezwungen, dass du die Bezahlversion runterlädst. Aber die Free-Version hat für mich vollkommen halt ausgereicht. Und da habe ich die da wieder entdeckt und dann ja, passte das für
Ach so,
mich.
ja, dann ist ja auch gut. Ja.
Aber prinzipiell hast du vollkommen recht.
Ja. Dann habe ich zwei Sachen, die vielleicht auch viele schon kennen, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Denn ich habe mein ganzes Shell-Setup ein bisschen aufgeräumt. Eigentlich, weil ich darüber bloggen wollte. Ja, jetzt ist so ein typisches Henne-Ei-Problem oder Rabbit-Hole-Problem, wo ich reingekommen bin, weil ich mir gesagt habe, okay, ich muss alles mal ein bisschen aufräumen und eigentlich hätte ich gerne meine Dot-Files mal. Ich arbeite jetzt privat und auch beruflich immer an dem Mac, da so ein bisschen synchronisiert. Und dann brauche ich ja irgendwie eine Lösung dafür. Und dann habe ich Mastodon gefragt und die Lösung, die so da am lautesten war, war Chmur. Und das ist eigentlich ein recht cooles Tool, was ich jetzt super oberflächlich benutze. Du kannst halt alle Dot-Files oder theoretisch alle möglichen Konfigurationsdateien an Chmur geben. Und der speichert das für dich in einem GitHub-Repository. Das ist jetzt mal so die Basisversion. Dann kannst du auf einen anderen Rechner gehen, installierst Chmur und sagst, okay, hey, hol mir mal hier meine Konfiguration, dann installiert er das einfach für dich. Spannend sind aber noch so Sachen, dass du auch Skripte hast. Du kannst sowas machen wie, wenn sich diese Datei ändert, dann führ dieses Skript aus. Oder hey, wenn das das erste Mal ist, dann führ doch noch mal diesen Package Manager Befehle zum Beispiel aus, ne? Und so weiter und so fort. Du kannst auch sagen, wenn ich meine Dot-Files jetzt unter Linux installiere, dann macht das so und so. Und wenn es unter Mac OS X ist, mach es so und so. Das war so das Basisding, was du da machen kannst. Das ist super mächtig, das Tool. Du kannst mit Templates und so arbeiten, um deine Dateien dann richtig zusammenzustellen. Ich benutze das echt. Also die meisten Dateien, die ich drin habe, sind einfach so, wie sie bei mir im Home-Verzeichnis liegen. Aber es ist schon cool, also gerade dieser Sync mit dem Arbeitsrechner, richtig fein und du hast halt einfach dasselbe Setup, ne, überall. Das klappt mit wenig Arbeit sehr gut. Machst du was mit deinen Dot-Files? Speicherst du die irgendwo zwischen?
Nein, nur ein Backup und wenn ich wirklich meinen anderen Rechner habe, dann muss ich nur zwei Dateien rüber kopieren und fertig. Und den Rest mache ich dann irgendwie on the fly, wenn ich
Ach so.
das, was ich gerade brauche.
Vielleicht trotzdem mal einen Blick wert.
Ja, das hast du schon recht und ich schäme mich gerade auch, wie schmalspurig ich da unterwegs bin. Also ich pflege nur den einen Rechner richtig und den anderen halt bei Bedarf, dass ich mir die Sachen.
Ja. Aber wie gesagt, von mir ganz klare Empfehlung für Dot-Files. Hat sehr gut geklappt und ich sag mal so ein Basis-Setup. Wie gesagt, ich musste nichts mit Templates machen. Ich installiere immer nur am Mac, ne? Ich könnte aber auch später das Ganze migrieren, ne? Und das läuft alles über GitHub. Richtig schön. Das nächste, was ich jetzt habe, ist auch wahrscheinlich für viele schon alter Hut, hat aber bei mir meine ZSH-Config deutlich entschlackt. Und zwar ist das Antigen. Und Antigen ist ein Plugin-Manager für ZSH. Das heißt, früher war es einfach so, wenn ich ein Plugin installieren wollte, habe ich entweder eins genommen, was schon irgendwo mit dabei war, beziehungsweise meistens musste ich irgendwo ein Git-Repository auschecken in irgendeinen Ordner und dann hatte ich es verfügbar, weil es in meinem richtigen Ordner lag und dann konnte ich das bei mir installieren. Ich benutze ZSH, OMAL ZSH und halt ein paar Plugins. Und als ich mit Chmur so unterwegs war, habe ich mir gedacht, ich will aber eigentlich nicht meinen OMAL ZSH-Folder und ins Git-Repository packen, weil da sind ja einige Ordner drin, die ich selber aus Git-Repositories ausgecheckt habe. Das ist ja irgendwie doof, ne? Und ein bisschen gegoogelt, Antigen gefunden und Antigen ist schnell installiert und dann kannst du einfach in deiner Konfiguration angeben, welche Plugins installiert und benutzt werden sollen. Ja, das hat halt dazu geführt, bei mir mit dem Gedanken .files, dass ich nur meine ZSH-Konfiguration backuppen muss, weil da sind ja alle Plugins mit Installationsanleitung quasi drin. Wenn Chemore sich drum kümmert, über ein Skript, das Antigen installiert ist, klappt alles bei mir. Das war schon mal eine riesige Entschlackungsaktion. Ne? Oh, mit MyZSA-Folder konnte ich löschen. Und dann habe ich noch ein eigenes Theme für mein Terminal. Und das habe ich auf krudesten Wegen auf meine anderen Rechner immer gebracht, in den richtigen Ordner kopiert, genauso wie man es nicht machen sollte. Und ja, jetzt wo ich Antigen nutze, kann ich einfach mein Repository referenzieren da und sagen, hey, da liegt mein Theme. Und Antigen lädt das für mich runter und wendet es an. Und das hat mir gleich das Problem gelöst, dass ich nicht mein Theme verlieren würde, wenn mein Rechner irgendwann kaputt ist, weil es jetzt bei GitHub liegt und da verwendet werden kann. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und wen das noch weiter interessiert, fällt mir ein, ich habe ja sogar drüber gebloggt, können wir in die Shownotes packen. Ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, wie man das so grundlegend installiert, was der Unterschied ist und wie das Ganze aussehen kann, wenn man das einrichtet.
Mega. Also ich glaube, ich muss an meinem Shell-Setup noch was machen, drehen.
Das ist ganz schlimmes Rabbit-Hole. Also ein paar Leute haben mir ihre Konfigurationen geschickt, die sie halt überall dann anwenden können. Da kann man schon Zeit rein investieren. Holy moly. Wirklich ganz großer Respekt davor. Aber es macht halt einfach ein bisschen ein paar Sachen ein bisschen ordentlicher und ich würde es empfehlen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Tool.
Das wäre wahrscheinlich ein Thema für meinen Shell-Vortrag nach Motto Deep Dive.
Ja. Ja. Denk dran, das ist so ein Foto von mir, wo ich mit beiden Daumen nach oben so darunter bin.
Ja,
vorkomme,
genau.
Ne? Copyright und so.
Ja, mach ich.
Sehr gut. Sonst ein Anwalt ist informiert.
Ja, ich werde auch auf diese Folge verweisen und solche Sachen.
Gut, nächster Link von mir und dann ist mein Teil schon mal vom Rand aus dem Modem vorbei. Ist auch durch mein.
Ach, da komme ich da mal dran.
Ja, da kommen noch so zwei, drei. Ist bei mir durch die Bubble gegangen. Und zwar jeder, der mal studiert hat, oder wahrscheinlich auch so, sind viele Leute mal Tesh beziehungsweise LaTeSh in die Quere gekommen und hat auch ihren riesigen Spaß damit gehabt, damit irgendwelche PDFs zu erzeugen. Und seit neuestem gibt es ein nettes kleines Tool, Open Source, nennt sich Typst und ist in Rust geschrieben und ist eine Markdown-basierte Alternative. Also da kann man auch ein bisschen mehr machen, ne? Die zeigen auch in ihren Exemplen, wie sie Tabellen und Formeln damit abbilden. Also es ist ein bisschen, ich sag mal, eine Markdown plus X Lösung und ja, kann man bei sich auf dem Betriebssystem installieren und ist echt straightforward. Also quasi das, was man von LaTeSh kennt, in wesentlich leichter und leichtgewichtiger und einfacher. Noch nicht ganz feature-complete, also sie sagen auch, ein paar Sachen haben sie auch schon gemacht, aber sie kommunizieren auch aktiv, dass ein paar Sachen noch nicht ganz perfekt klappen. Und aber ist, wie gesagt, sieht ganz gut aus, in Rust geschrieben. Und wenn ihr so Dokumente mal öfter schreiben müsst, wo ihr gute PDFs rausbekommen wollt, solltet ihr euch das mal angucken. Oder wenn ihr jemanden kennt, der noch an der Uni ist und gerade versucht, eine vernünftige Abschlussarbeit zu machen. Da gibt's auch Typst App, dann hat man, kann man quasi so einen Editor aufmachen im Browser, wo man dann, also ich glaube, das ist im Browser, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ich habe die nicht verwendet, live editieren kann und dann rechts sieht man sein Paper und ja.
Das klingt so, als ob du wieder Lust hättest auf Studieren.
Nee, also wenn ich nur LaTeX schreiben müsste oder Tech schreiben müsste, wäre okay. Aber ja, sonst nicht unbedingt. Also, aber es ist, also ich finde es einfach cool und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die da Spaß dran haben oder da öfters mal mitarbeiten müssen. Und
Ja,
Markdown ist das
so.
bessere Format, weil das kann ich mir eher vorstellen, dass ich dann die Dokumente auch bei mir irgendwo ablege in GitHub und dann daran arbeiten kann, ne?
Das ist wohl wahr. Also, ja, also ich habe meine Diplomarbeit auch in Tech geschrieben, aber das war dann auch das Einzige, was ich dann in Tech gemacht habe. Und war froh, dass ich das wieder verlassen hatte. Ist so super mächtig, kann man viele Sachen machen, aber du brauchst immer eine Referenz offen, damit du das mal nachschlagen. Das ist nicht sehr intuitiv. So. Ja, ich habe ja auch noch ein bisschen im Internet rumgesurft und mir ist das bei der Bubble aufgefallen, die Linux-Tage in Chemnitz waren wieder am Start. Und das Schöne ist, alle Vorträge sind wieder unter media.ccc.de erreichbar und kann man sich da anschauen. Ich habe jetzt einen eingeschaut und das war halt, also irgendwie komisch, dass man sich das anschaut. Es ging darum, was halt, warum es toll ist, in IT zu arbeiten und warum auch wieder nicht. Und da war so ein Erfahrungsbericht von drei IT-Lern aus unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen mit unterschiedlichen Berufserfahrungen und was sie an ihren IT-Jobs halt toll finden, was sie nicht toll finden und so und ihre Tipps halt, was sie da gemacht haben. War sehr unterhaltsam und wenn ich mir so die Liste so schaue, das sind noch so ein paar einige Sachen, die man sich da echt gut angucken kann.
Sehr schön.
Und ja, war auch, wäre so, ja, war ein bisschen so Uni-Feeling. Das scheint in der Uni gewesen zu
Ja,
sein.
vielleicht willst du wieder studieren, ne? Und dann nimmst du Typest und kannst schön deine PDFs erzeugen mit deinen Papern, ja.
Ach, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Stand. Ja.
Naja.
Ja. Ich glaube, ja. Alle fragen mich, ob ich nicht Bock hätte, meine Doktorarbeit zu schreiben, aber das schreckt mich auch ab. Also allein das der ganze Unibetrieb schreckt mich irgendwie ab.
Dr. Sandra.
Ja.
Der
Und nicht
Arzt,
der
dem die
Medizin.
Architekten vertrauen.
Genau.
Der Doktor, dem die Architekten, ja. Wäre eine
Ja,
Möglichkeit,
ja,
ne?
ja. Ja, genau.
Ja. Aber du hast dich lieber mit Java und Kubernetes beschäftigt.
Genau, und zwar, ich brauchte ein bisschen Deep Dive, was Java CVM halt auf Kubernetes macht, ein bisschen aufzuschlauen. Und da habe ich zwei coole Talks gefunden. Einmal Erfahrungsbericht, da ist halt jemand halt auf Kubernetes umgestiegen und haben die erste Java-Applikation drauf gemacht und dann war ein Erfahrungsbericht, wie das unter Last halt sich da verhalten hat und was ihre Lessons learned war. Und der zweite Vortrag geht darum, da wird dann halt erklärt, wie die Speicherverwaltung der JVM halt auf Kubernetes sich verhält und so ein paar Fun Facts, die ich halt auch nicht wusste. Also zum Beispiel war so eine Sache, wurde abgefragt, ja, jeder weiß, was der Default Garbage Collector ist. Und da dachte ich so, ja, weiß ich halt auch. Und dann stellt sich heraus, na, da sind wohl Flags versteckt. Das heißt, er guckt nach, wie viel CPU und Speicher auf den Maschinen ist. Und dann kann es schon mal sein, dass der Default dann halt gewechselt wird. Und das war aber auch so Aha-Erlebnisse, die ich dann auch nicht wusste. Und wie man halt mit Heap Flags sich in der JVM halt konfigurieren sollte, wenn das auf Kubernetes läuft. Also das sollte man nicht so nicht alles in Default lassen. Fand ich eine interessante Sache.
Ja, erinnere ich mich auch dran, dass als ich das letzte Mal mit Kubernetes und Java zu tun hatte, dass das immer so ein Thema war. Also das war alles keine Rocket Science, aber man musste so ein bisschen auf Speicher und alles so ein bisschen achten, ja.
Ja,
Sollte man sich
also es
alles
war
merken.
mit Java 8, das mit Java 8 war halt das nochmal eine andere tricky Geschichte, weil da das nicht mehr bis zu einer bestimmten Patch-Version nicht mit C-Groups gearbeitet worden ist, sondern halt auf die Nodes geschaut worden sind. Das war schon mal so ein bisschen so Pain. Und das wurde jetzt mit ab Java 10 besser, weil sie dann die C-Groups eingebunden hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt Empfehlungen, dass man der JVM halt mitgeben sollte, wie viel Speicher sie mitnehmen soll, weil das dann wesentlich performanter halt auf Kubernetes halt dann
Ja,
läuft.
genau.
So, dann bin ich auf eine Webseite gestoßen, die erklärt, nennt sich How HTTPS Works. Und da wird halt in Comic-Style erklärt, wie HTTPS funktioniert, warum es eine gute Sache ist. Und das ist halt mal, wenn man eine Auffrischung braucht, wie HTTPS funktioniert, ist das eine lustige Angelegenheit.
Ja, muss ich auch sagen. Habe ich mir direkt anguckt, fand ich direkt lustig. Ja.
Und last but not least, unser Lieblingstool, Mastodon, der Elefant. Wer überlegt, Mastodon selber zu hosten und das aber nicht unbedingt selber ein Admin machen möchte, kann man sich auch ein Hosting auch einkaufen. Und unter anderem Mastodon.host ist eine deutsche Firma, die das halt anbietet. Und dann kann man sich für, wie ich finde, humanen Preis sich eine eigene Mastodon-Instanz halt da schießen.
Genau, also das ist, ich sag mal, auch für diejenigen, die sagen, ich möchte ganz klein einfach nur hier für meine Domain was haben, geht das bei $6 im Monat los. Muss natürlich jeder überlegen, aber es ist billiger als Twitter.
Genau.
Und dann hat man dann halt eine kleine Instanz, mit der man da arbeiten kann. Und ja, das ganze Hosting, was man vielleicht nicht immer alles selber machen möchte, ja, ist schon mit drin.
Genau. Also finde ich cool, dass da jetzt was da auf jeden Fall was da hochpoppt.
Genau.
So.
Haben wir das geschafft? Ramsch aus dem Modem mit rekordverdächtigen 12 Karten drin. Das ist
Du
wirklich.
hast gezählt.
Nee, das steht daneben.
Krass. Ach, echt? Ja, stimmt.
Gezählt, als könnte ich bis 12 zählen, ja.
Ja, stimmt. Nur Nullen und Einsen, ne?
Ja, eben, ne? Das ist. da komme ich mir durcheinander. Ja, aber. Kommen wir weiter zum Thema und das hätte ich jetzt auch im Vorgespräch einfach mal fragen können, aber ich dachte, das ist vielleicht auch für was das andere interessiert, denn ich weiß ja, Sandra, du bist so jemand, du kaufst gerne auch mal gebrauchte Bücher oder verkaufst auch Bücher wieder dann, wenn oder andere Sachen, wenn du sie gelesen hast, nach Motto, brauche ich nicht alles in meinem Schrank, kann sich jemand anders dran freuen und habe ich gedacht, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und ganz konkret war das bei mir, dass meine Frau und ich irgendwie noch mal auf den Scheibenwelt-Trichter gekommen sind. Und mir da doch noch ein paar Bücher fehlten. Es gibt ja auch ungefähr 3 Millionen. Und ja, dann war so, ach ja, wenn wir im Urlaub sind, dann müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir da so mitnehmen, was wir lesen können. Und die Bücher, die uns so interessiert haben, weil sie zu gewissen Charakteren oder so da gehören, die gibt's halt teilweise gerade gar nicht. Außer du bist auf dem gebrauchten Markt unterwegs. Ja, die werden immer alle paar Jahre neu aufgelegt, ne? Und dann gibt es wieder eine neue
Okay.
Serie und dann sind auch wieder so Sachen, dann gibt es manchmal so Special-Bücher, wo dann zwei zusammen drin sind. Da muss man immer sagen, habe ich eins vielleicht schon, will ich dann nochmal das. Also wir wollten oder ich wollte ganz spezielle einzelne Bände zu Büchern haben. Witzig, Fun Fact, heute kam die letzte Lieferung an und in einem Buch war sogar noch ein Lesezeichen von einer Person drin. Mit einer Telefonnummer drauf. Also da war ganz viel gekritzelt drauf. Ich glaube nicht, dass das absichtlich hinterlassen wurde, aber da war eine Telefonnummer drauf. Ich habe es einfach entsorgt, hat mich jetzt noch nicht interessiert, aber ja. Stand nicht groß Hilfe, von daher habe ich es ignoriert.
Also, okay.
Ja. Aber was, wie machst du das denn, wenn du gebrauchte Bücher kaufst? Kannst du da was empfehlen, auch für unsere lieben Hörer, wo man da so fündig wird, weil man wird auf jeden Fall. Bei Amazon finde ich, die haben ja auch die gebrauchten Dinger mit drin. Genau.
Ja, also ich hole die meistens meine gebrauchten Bücher bei Medimops. Und bei Rebuy, obwohl Medimops, finde ich, besseren Preis-Leistungs-Verhältnis hat als Rebuy. Und was auch ein Geheimtipp, also was heißt Geheimtipp, wahrscheinlich ist es kein Geheimtipp, aber wo ich ja sehr schnell fündig werde, ist auch bei eBay Kleinanzeigen. Da sind meistens Leute, die dann ganze Bücherkisten halt verkaufen von einem Autor. Und wenn du dann für einen bestimmten Autor suchst, dann kriegst du meistens für gutes kleines Geld halt in deiner Umgebung halt einfach eine Bücherkiste. Und das ist dasselbe auch bei eBay. Dass dann viele mal, also nicht Einzelbücher halt verkaufen, sondern einfach eine ganze Kiste von einem Autor. Und das ist dann halt dann eine runde Sache an der Stelle, dass du dann für wesentlich weniger Geld halt dann an die Bücher rankommst. Und so verkaufe ich auch meine Bücher. Das heißt, wenn ich dann wieder so auf einen Eschbach-Trip war oder von dem anderen, dann packe ich halt fünf, sechs Bücher zusammen, mache ein Paket daraus und gebe das bei eBay raus oder wenn das so Einzelbücher ist, dann auch an. Da heißt es nicht Minimops, sondern das andere heißt dann Momox. Und da, ja, da ist das halt, dann verwerte ich das wieder. Ja, ist bei mir wirklich aus Platz, also ich habe festgestellt, Romane lese ich selten zweimal. Bei Fachbüchern kann man sich dann eher streiten, aber bei Romanen bin ich da relativ schnell, dass ich dann immer, wenn da kein Platz mehr ist, das aussortiere.
Ja. Und ich habe gerade sogar noch ein Buch da gefunden beim Rumsurfen, was ich gerade noch schnell klicke.
Hast du mal
Ja,
zugehört?
natürlich habe ich dir zugehört. Außerdem höre ich ja noch mal zu,
Ja.
wenn ich schneide. Also ich höre sogar dir zweimal zu. Ja. Ja.
Ja.
Sehr schön, sehr schön,
Ich
sehr schön.
mittlerweile gibt es aber auch andere Online-Seiten, wo man mit den Büchern, die mit gebrauchten Büchern halt da Geschäftsmodelle aufmacht, aber da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so unterwegs. Also das wären so meine vier Anlaufstellen, die ich dann so
Ja,
benutze.
ich meine, ansonsten, es empfiehlt sich auch immer mal irgendwie, na, wie heißt das, auch mal auf einen Büchermarkt oder so zu gehen, ne? Also,
Ja.
das kann man ja auch alles machen, aber ja, hier in dem Fall ist das halt auch mal, ich sag mal, die nette Alternative, die man da nehmen kann. Und ja, fand ich jetzt eigentlich so, finde ich ganz gut. Und man findet auch manchmal halt Bücher, die halt nicht mehr verfügbar sind, ne? Also, wo dann irgendjemand, das Buch halt, oder wo das Buch halt einfach nicht mehr zu kriegen ist. Und wenn man dann nochmal einen ganz bestimmten Band haben will, auch vielleicht von einer bestimmten Reihe, damit die zusammenpassen, ist das nochmal eine gute Möglichkeit, da was zu kriegen.
Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
Genau, und dann kann ich bald ganz viel Konsum machen wieder zur Scheibenwelt. Wobei ich glaube, das wäre Retro, ne? Also
Ich glaube Vintage, Vintage,
Vintage.
Vintage.
Ja, mal schauen. Sehr schön. Und ja, das heißt, wir kommen jetzt zum Thema und ja, wir haben es ja ein bisschen schon angeteased. Es geht heute um Build-Tools im JavaScript-Ökosystem. Sandra, holt schon mal das Schreibzeug raus, weil du musst ja jetzt ein bisschen hier.
Ja, ich lerne heute was.
Ich hoffe, also ja. Denn wir haben
Da
ja
kann ich
gesagt, drei
denken.
Fragen gibt's. Ich werde es nochmal wiederholen. Also die eine ist, da hast du gesagt, du weißt, was es ist, der Unterschied zwischen Task-Runnern, Bundlern und Transpilern. Hätte ich wahrscheinlich noch fragen sollen und nennen jeweils zwei. Ja.
Das wird interessant. Das könnte interessant werden, ja.
Ja. Dann, und du hast es recht, ist natürlich ein bisschen rhetorisch, also, ne, sind Grunt und Gulp überhaupt noch ein Ding oder gehört das der Vergangenheit an? Aber du, was hättest du denn jetzt mal geantwortet, wenn du nicht aus der Frage rausgehört hättest, dass das eventuell noch ein Ding sein könnte?
Naja, wenn du, also ich glaube, für neue Projekte wird das, glaube ich, nicht mehr eingesetzt. Zumindest höre ich davon selten. Aber ich denke mir so bei Legacy-Projekte, auch ihr in der JavaScript-Welt sollt Legacy-Projekte haben. Da kann ich mir nur gut vorstellen, dass noch Grunt und so noch ein Thema ist.
Das sowieso. Ich habe aber ungelogen auch schon bei aktuellen neueren Projekten Grunt und Gulp eingesetzt. Oder Grunt. Ich mag Gulp lieber, das ist aber jetzt Geschmackfrage, ne? Die kannst du auch ab und zu noch gebrauchen. Ich versuche auch gleich zu erklären, warum. Und ja, was sind so die modernen Tools, die du heute einsetzen willst, wenn du immer das Hippe nutzen willst und im JavaScript-Ökosystem jetzt deine React, Angular oder Vue-App baust?
Also ich habe gelernt, NPM reichen eigentlich vollkommen aus.
Genau, das ist ja noch so, dass wie wenn ich dir sage, wenn du sagst, ja, komm, Library reicht komplett aus für mein Projekt. Also, ihr habt ja nicht so viele Tools,
Ja,
aber.
super. Du, ich habe es
Ach
zitiert.
so.
Ich habe durch. Also viele sagen halt, Taskrunner und sowas braucht man nicht. Mit NPM kommst du schon recht weit. Und ich hoffe, du erzählst mir jetzt was anderes, also wäre die Folge ja vorbei.
Ja, das war dann die Folge 45. Nee, also ich fange jetzt mal an. Papa erzählt, Opa erzählt vom Krieg, ne?
Gerne.
So ein bisschen die Geschichte
Wie?
und ich habe mir zwar ein bisschen was vorbereitet, aber das kann natürlich jetzt ein bisschen,
2000 Wörter, Leute, 2000
die ich
Wörter, ich
jetzt
hab's gesehen.
vorlesen werde.
Genau.
Nein, Quatsch. Ich habe wirklich ein bisschen was vorbereitet, weil ich werde das noch mal anders im Blog verdingsen, weil wenn ich mich vorbereiten muss, dann muss das sich auch lohnen, ne? Aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was interessant sein könnte. Und ja, fangen wir mal an. Ganz früher Webentwicklung ist eigentlich gewesen, du hast eine HTML-Datei und hast dann reingeschrieben, kleiner Zeichen, Skript, größer Zeichen. Und dann hast du hippen JavaScript-Code geschrieben. Ganz früher war der mal zwischenzeitlich nicht so hip und verboten, ne? Aber dann hast du dein JavaScript, dann hast du da deine Anwendung. Und so kannst du auch heute noch Anwendungen bauen, ne? Das ist gar nicht die Frage. Aber ich sag mal, als es anfing mit als JavaScript so kam, hast du es einfach in dein HTML-Dokument mit reingeschrieben. Dann kamen irgendwann die JavaScript-jQuery-Zeiten. Das war ja das quasi, wo JavaScript wieder so richtig hip wurde. Dann hast du halt quasi zwei JavaScript-Dateien bei dir irgendwie im HTML-Dokument verlinkt. Ne? Einmal hast du dir jQuery geladen und dann hast du im zweiten Skript, das du dir reingeladen hast, jQuery einfach ausgenutzt wird und benutzt. Da ist noch kein Build-Tool dabei. Ne? Also das ist wirklich direkt im Browser wird das ausgeführt, was du eingegeben hast. Das waren die schönen Zeiten, wo man sich damit beschäftigt hat, in welchem Browser könnte das gerade laufen und klappt überhaupt alles, was ich hier gerade tippe oder muss ich da vorher prüfen, ob irgendwas überhaupt verfügbar ist. Ne? Liebe
Ach,
Grüße.
Das war noch Zeiten.
Das war noch ein ganz anderes Arbeiten. Aber ist dir auch aufgefallen, es ist komplett weg, ne?
Ja, das stimmt.
Also da ist ein bisschen was passiert. Und dann kamen die glorreichen Zeiten der Single-Page-Applications, ja? Oder, ja, vielleicht ist das sogar noch ein bisschen früh. Ich überlege gerade, ob das sogar... Nee, wir hatten noch einen Schritt dazwischen, fällt mir gerade ein. Weil wir hatten ja Gulp und Grunt, habe ich hier ganz vergessen. Taskrunner. Weil irgendwann ist den Leuten dann doch aufgefallen, dass diese Projekte komplexer werden. Ja, und du wolltest ein moderneres Setup irgendwo haben. Und dann konntest du halt mit Taskrunnern wie Grunt und Gulp, und ich vergleiche die immer gerne mit Arndt, und damit tue ich beiden wahrscheinlich, hoffentlich irgendwie genauso unrecht, so wiederholende Tasks einfach an Tools ausgeben. Du hast einfach gesagt, okay, ich habe hier mein Skript und das führt diese Tasks nacheinander aus. Es nimmt alle JavaScript-Dateien und konkateniert die. Und das war damals wirklich, wie wir es gemacht haben. Ja, dann ist noch irgendein Minifier drüber gelaufen, damit es nicht so viel Code war. Der hat dann die Variablen umbenannt und schwupps hattest du unlesbaren JavaScript-Code, der kleiner war. Bilder optimieren. Wenn du Tests hattest, wer macht denn Tests, ne? Konntest du alles im Taskrunner quasi mitmachen. Das war aber halt relativ einfach und die Taskrunner, Grunt und Gulp hatten nichts zum Bauen mit dabei. Ne? Die haben dann sowas wie Browserify oder so verwendet, was so ein Bundler eher ist, um Code zu bearbeiten. Und richtig modern wurde das dann eigentlich mit den Single-Page-Applications, weil wir immer komplexere Anwendungen hatten und wir wollten auf einmal nicht mehr alles in einer Datei bearbeiten. Ne, sondern wir hatten mehrere.
Ganz komisch.
Ja, aber ich.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, genau. Also man wollte sowas wie ein Modulsystem verwenden, um zu importieren. Ne? Du hast mehr Libraries bekommen. Also gerade in Single-Page-Applications ist ja unglaublich viel an Libraries, was da irgendwie nochmal zusätzlich mit drin ist. Irgendwas macht Datum für dich, irgendwas macht HTTP-Requests für dich und so weiter und so fort. Und das ist die Zeit, wo, würde ich jetzt mal sagen, Webpack als Module-Bundler groß wurde. Und was heißt das? Webpack hat einfach eine Sache anders gemacht. Sie haben ein bisschen mehr auf Convention over Configuration gesetzt. Du kannst auch Webpack zu Tode konfigurieren, aber kannst du ja auch mit Maven, haben wir schon drüber gesprochen. Und bei Webpack kannst du dem sagen, hey, das hier, diese Index.js, die ich da liegen habe, oder von mir aus Index.ts, TypeScript kam mir dann auch irgendwann, das ist mein Einstiegspunkt. Da fängst du an, deine Magic zu machen. Und Webpack hat dann wieder mit anderen Tools, kommen wir auch wieder gleich drauf, Babel und so, Regeln bekommen nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt hier eine JavaScript-Datei importieren muss, dann wende ich dieses Tool darauf an. Wenn ich eine CSS-Datei oder ein Image bekomme, wende ich ein anderes Tool darauf an, um diesen Code zu verarbeiten. Und Webpack hat am Ende dasselbe gemacht, all das JavaScript zusammengeworfen in eine Datei, also ganz am Anfang. Später kam dann dazu, dass es dann irgendwann angefangen hat, da so Chunks rauszuziehen, ne? Dass du dann weniger, also das Ziel war weniger HTTP-Requests zu haben, aber ne, auch nicht irgendwie ein riesiger 30 Megabyte Download, um deinen Timer irgendwie oder deinen Counter da anzuzeigen. Das war dann Webpack, ne? Also weg vom Taskrunner, der alles iterativ macht, hin zu dem Convention over Configuration und du definierst deine Tools für die einzelnen Dateitypen. Kannst auch Plugins dranhängen und so und kannst sagen, hey, ne, alles, was ich haben will, ich will das jetzt irgendwie nicht nur meinen CSS gebundelt haben, sondern ich will es auch noch irgendwie anders nachbearbeitet haben oder ich möchte so Tools drüber laufen lassen, dass mein CSS oder JavaScript auch im Browser läuft und verschieden und so. Konntest du alles konfigurieren. Und ja, das, was danach kommt und was jetzt so quasi das Aktuelle ist, sind Tools wie Vite oder wie Snowpack. Ja, die sagen, die legen einen ganz schweren, starken Schwerpunkt schon auf die Entwicklungszeit und da die Performance. Ich kann bei uns aus dem Projekt sagen, das ist der Faktor 15 und größer, die schneller sind. Ne? Also du kommst von 30 auf 2 Sekunden runter, wenn du einen Dev-Server startest, weil die moderne Webstandards wie ECMAScript-Module und Browser-Features, die jetzt einfach da sind, nutzen, um schnellere Sachen zu laden. Ne? Also wie zum Beispiel geht einfach hin und lädt deine Datei und erst wenn du die anderen Komponente, die du dann irgendwie sichtbar hast, brauchst, ich vereinfache jetzt ein bisschen, bundelt das im Hintergrund das nach und das baut auch nur den Code nach, dann im Idealfall, der sich gerade geändert hat. Ne? Dann ist dann immer ein Dev-Server dabei, der dann super performant ist. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hast die Wahl als Entwickler, warte ich jetzt mal 30 Sekunden, bis meine App startet, ja, oder warte ich 2 Sekunden, ne, nehme ich natürlich die 30 Sekunden, also, genau. Und das ist der aktuelle Stand, das heißt, wir haben immer noch Tooling, also Vite ist auch sehr, ist noch mehr Convention over Configuration, ne, also bei Vite sagst du nur noch, das hier ist ein React-Projekt, ja. Du kannst das auch wieder zu Tode konfigurieren, aber Basiskonfiguration, wenige Zeilen, du lädst ein Plugin rein, das weiß, wie man mit einem React-Projekt oder mit einem Vue-Projekt oder einem Svelte-Projekt umgeht. Und da werden gewisse Konventionen eingehalten, so wie du das auch aus deiner Java-Welt kennst. Und dann wird halt mit modernsten Browser-Features und moderneren Tooling dein Code bearbeitet, ja. Dann kommen immer diese Sachen rein, von denen ich schon erzählt habe, dass wir auch mal aus der Rust oder aus der Go-Welt uns Tooling holen, um Code zu transpilieren zum Beispiel. Ja, aber orchestriert wird es dann von so einem Tool wie Vite momentan.
Hört sich mega an. Also da ist so viel Bewegung im Spiel.
Ja, genau. Also man, was ich toll finde, ist, dass gerade so ein bisschen diese Rückbesinnung ist auf Webstandards wieder und das zu machen, was der Browser schon kann. Dass man sagt, ja, hey, ich brauche gar nicht eine JavaScript-Library, die da so ein Select-Box mit Datum oder Kalender macht. Das kann der Browser schon. Ich will es vielleicht ein bisschen stylen, ja, aber ich kann eigentlich viel mehr auf Default setzen und die instrumentalisiere ich dann. Das heißt, wenn ich ECMAScript-Module habe, das ist ein Standard, dass ich Modul-Code nachladen kann, aus JavaScript so heraus, ne, habe ich einfach einen ganz anderen Ansatz. Ich kompiliere nicht alles einmal durch, sondern nur das, was ich gerade brauche. Und dann versuche ich ein bisschen Logik reinzubringen. Ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, dass das vernünftig gecached wird und dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie der limitierende Faktor bin. Ich kann jetzt bei Vite aus der Erfahrung sagen, Startup-Zeit großartig. Das erste Mal starten ein bisschen langsamer. Also jetzt nicht, dass ich sage, die 30 Sekunden hole ich dann bei der Nutzung wieder rein. Du merkst aber, da passiert gerade ein bisschen mehr Berechnung im Hintergrund. Ne, da sind ein paar Requests mehr, die beim Development aber auch nur auf deiner Platte normalerweise sind. Ne, also das ist eigentlich ganz nett. Ja.
Ist das aber ein bisschen auch geschuldet, dass wir halt noch vor, ja, 10, 15 Jahren auch zwischen den Browsern so eklatante Unterschiede haben, dass man da auch diesen Zwang hatte, halt sich das alles selber zu schreiben und jetzt, weil das mehr oder weniger standardisiert ist, man sich da wieder zurückbesinnen kann?
Also ich glaube, das spielt insofern rein, die Browser haben gelernt, dass ein Verkaufsargument ist, dass sie Webstandards unterstützen. Ne? Also kann man sich schön angucken, die Seite caniuse.com, wo du sehen kannst, welches Feature welcher Browser hat und Chrome und auch Firefox preschen da voran. Andere Browser, wie jetzt Safari, sind da ein bisschen hinten dran, ne? Wobei da auch jetzt in den letzten Versionen einiges passiert ist. Ne? Und auf einmal kannst du in allen Browsern das Feature verwenden. Und dann ist es eine sichere Sache, dann kannst du das machen. Wenn du sagst, 98% meiner Nutzer, meiner potenziellen haben dieses Feature, kannst du damit arbeiten. Fürs lokale Development sowieso. Also Vite macht zum lokalen Development, glaube ich, viel mehr hippen Scheiß, als später, wenn es gebaut hat. Ne?
Okay.
Beim Bauen ist das später wieder klassisch zusammengebaut und gebundelt. Ne? Aber zur Entwicklungszeit sagen die halt, ich habe einen JavaScript-Entwickler, der wird einen halbwegs modernen Browser haben. der wird eine halbwegs moderne Maschine haben, also kann ich da ein bisschen mehr machen, ja, und auf neuere Sachen setzen. Mhm. Wenn du jetzt im Internet Explorer 5 da unterwegs wärst als Entwickler, dann ist so ein Tool schrecklich für dich, weil gar nichts mehr klappt, so ungefähr.
Ja, ja.
Ja, wobei, wahrscheinlich hatte der sogar ein Fallback, keine Ahnung, will ich gar nicht ausprobieren. Genau, aber das ist so ein bisschen die Geschichte. Und dann haben wir jetzt so ein paar Begriffe, wo ich nochmal gerade ein paar Buzzwords bringen kann und ein bisschen erzählen kann, was es eigentlich ist, um euch, liebe Nicht-JavaScript-Leute, da nochmal den Eingang, so Einstieg so ein bisschen leichter zu machen. Und das Erste, was wir haben, Package Manager, wir haben heute schon über PNPM gesprochen, das ist mein Favorit, man kann aber auch NPM oder Yarn nehmen. Das sind Tools, die haben eins gemeinsam, die arbeiten alle mit einem quasi Standard der Package.json, in der Dependencies primär definiert sind. Welche Sachen sind bei mir im Projekt? Development Dependencies und Produktiv Dependencies ist so die Hauptunterteilung. Und dann sind sie noch so ein Task Manager, würde ich mal sagen. Sie sind nicht ein Task Runner wie Gulp oder Grunt, ne, weil Gulp und Grunt beide darauf spezialisiert sind, mehrere Tasks hintereinander auszuführen. Aber die Package.json sieht Skripte vor, wo man sagen kann, hey, hier, so baust du das Projekt. Ne? Und bei mir im Projekt steht dann halt bei Bauen einfach nur Vite, ich glaube, Bild. Da bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Oder ob es nur Vite ist. Ne? So teste ich das. Ist bei mir nur Vitest. Ja? Und, oder Jest. Das machen Task-Management-Tools, die dann die Aufgabe an den spezialisierten Bundler oder das Build-Tool weitergeben. Und ganz früher waren es halt einfach Grunt und Gulp. Und wenn du heute ein Task hast, wo du einfach sagst, hey, ich habe hier so ein bisschen JavaScript, gar nichts Wildes, das soll nur zusammengepackt werden und dann da irgendwie rein, deshalb sind Grunt und Gulp dann auch immer okay. Ne? Also, die erfüllen halt einfach eine andere Aufgabe mit einem anderen Schwerpunkt. Bei NPM, okay. Yarn und PNPM kann man natürlich leidenschaftlich diskutieren. Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist in den meisten Fällen. Also wir haben PNPM aus guten Gründen eingeführt. Wird man auch bald auf der Enter.js hören, welche Probleme wir hatten und welche es gelöst hat. Ich kenne aber auch Projekte, die diese Probleme nicht haben, weil sie vielleicht saubereres Dependency Management hatten oder eine andere Struktur, wie sie Projekte aufgesetzt haben. Ne? Oder kein Monorepo. Ne? Das hat bei uns auch einen großen Einfluss drauf. Ja. Und dann hast du einfach ist einen anderen Kontext und dann ist ein anderes Tool einfach besser. Und aber NPM, ja, ein PNPM macht keinen großen Unterschied. Ich würde nur darauf achten, dass mein Projekt immer dieselbe Version nimmt und dasselbe Tool, damit du da keine komischen Side-Effekte hast.
Aber das heißt, es ist immer noch so, also ich habe ja echt, meine Ausflüge in die JavaScript-Welt sind immer sehr rudimentär und sind schon weit vielleicht. Das ist immer noch so, dass ich immer aber trotzdem noch NPM brauche, auch wenn ich Yarn und sowas versetze, weil NPM brauche ich immer, um initial Yarn und solche Geschichten halt zu installieren. Oder ist das mittlerweile auch Geschichte?
Nee, also du kannst Yarn und PNPM auch ohne. Du kannst die meistens auch mit NPM installieren. Das ist manchmal, also kommt immer auf den Kontext wieder an. Also kurze Antwort, geht auch ohne. Ja, manchmal, es ist auch ein bisschen Geschmackssache. Will ich es lieber über das eine Tool installieren oder über das andere? Hängt immer so ein bisschen damit ab, was du noch so machst. Ich installiere PNPM zum Beispiel nicht über NPM. Sondern über Homebrew.
Okay.
Ich hatte es aber jetzt, als wir diesen Wechsel von 7 auf 8 hatten und wo wir ein bisschen was im Repository tun mussten, auf NPM, weil ich leichter dann die Version switchen konnte als bei Homebrew, weil Homebrew sich da komisch angestellt hat bei mir.
Okay.
Genau, aber das war Build-Tools. Taskrunner habe ich jetzt andauernd schon so erwähnt. Das ist auch nicht irgendwie so das Wilde. Die haben ein Grunt-File oder ein Gulp-File, egal, je nachdem, ob sie Grunt oder Gulp sind. Und da sind dann Funktionen drin definiert, was wann in welcher Reihenfolge passiert. Und so der große Part, wo es echt viele Tools gibt, sind die Bundler. Ne, da hast du Sachen wie Webpack, Rollup, ESBuild, Vite, auch Browserify oder Parcel. Das sind alles Tools, die irgendwann mal von irgendjemandem erfunden wurden, um deinen JavaScript-Code zu bundeln. Und die haben meiner Meinung nach alle so ein bisschen immer mehr den Schwerpunkt, so ein bisschen mehr auf Convention over Configuration zu gehen. Natürlich, konfigurieren kannst du da immer. Genau, und die Ansätze sind halt ein bisschen anders. Ne? Also Webpack, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen generalistischer, weil du einfach sagst, okay, wenn ich jetzt TypeScript habe, dann nimmst du das und wenn ich JavaScript habe, nehme ich das und danach machst du mit diesen CSS-Dateien noch jenes und mit diesen Bilddateien, die ich da reinjage, noch jenes, ne? bei Vite sehe ich eher diesen Schwerpunkt so, hey, ich habe hier View, hier ist das Plugin und übrigens hier ist ein Source-Folder mit der Index.ts, viel Spaß. Ne? Beziehungsweise die lädst du sogar nur über einen Script-Tag in deine HTML-Datei rein. Und den Rest macht Vite alles für dich, ist eher der Schwerpunkt, einen sehr schnellen Dev-Server zu haben. Aber trotzdem tolles Tool. Ja, okay. Also Vite ist momentan wirklich das Ding, was ich empfehlen würde. Und ja, das sind so die Sachen. Webpack, das gut abgehangene mit viel Support, aber auch 1 Million zu Tode konfigurierten Lösungen. Ja, wie das halt immer ist, je länger so ein Tool existiert, desto mehr Leuten ist irgendwas eingefallen. Wie sieht das?
Ja, gut, das ist immer so, ne?
Ja. Und dann haben wir noch Transpiler. Transpiler ist sowas wie Babel für JavaScript. Oder TypeScript ist auch ein Transpiler. Ne? Also immer, wenn man sagt, nee, wir machen kein JavaScript, wir machen TypeScript, ist Unsinn. Ihr schreibt vielleicht TypeScript, aber am Ende wird JavaScript ausgeführt. Also solltet ihr euch damit auch beschäftigen. Die kannst du da reinziehen und die sind meistens als Tool zu sehen, wo du sagen kannst, hey, kümmere dich mal drum, dass mein JavaScript-Code, den ich hier schreibe, auch auf dem alten, auf der alten Kaffeemaschine von meinem Chef läuft. Weil Babel und Co. drüber gehen zum einen die ganzen Code, ne, die transpilieren den Code halt. Das heißt, sie gucken auch, dass dann gegebenenfalls sogenannte Polyfills drin sind, wenn man das möchte, damit auch ältere Browser unterstützt werden. Ist übrigens auch, was TypeScript macht. Ne? TypeScript hat ja ganz viele moderne Sprachfeatures, die noch gar nicht offiziell Standard sind, schon implementiert. Und die nutzen auch Transpiler, um diese Sachen dann nachzuliefern. Ne? Das heißt, es gibt Polyfills, meine ich. Ne? Dann gibt es ein Polyfill, das eine Funktionalität nachliefert, damit du doch XY machen kannst, auch wenn dein Browser es eigentlich nicht unterstützt.
Ja, das ist interessant, weil ich kann mir noch an Diskussionen auf Konferenzen, wo TypeScript gerade also so eingeführt worden ist in die Community, da wurde auch immer schon so Vorhersagen gemacht, dass JavaScript halt demnächst so zu behandeln ist wie Java Bytecode. Dass keiner mehr JavaScript plain schreiben wird, sondern auch TypeScript und JavaScript selber halt zum Java Bytecode wird. Aber irgendwie hat sich das auch Also TypeScript hat wohl seine Fangemeinschaft, aber das hat nicht JavaScript nicht verdrängt.
Ich würde sogar, aber jetzt ist wieder Daniels Bubble sagen. Also ja. TypeScript ist da und das wirst du nicht los. TypeScript arbeitet aber sehr stark daran, dass du diese Typen gar nicht mehr überall so stark deklarieren musst. Ne? Also es gibt natürlich immer noch das eine Projekt, wo irgendjemand ein gutes TypeScript-Buch gelesen hat und danach alles mögliche in Interfaces definiert, damit alles irgendwie durchdefiniert ist und damit 1 Milliarde Typen arbeitet. TypeScript wird aber immer besser da drin, den Typen richtig zu raten. Ja, weil es weiß, was dann irgendwo am Ende aufgerufen ist. Und das Beste für die JavaScript-Welt aus TypeScript ist der TypeScript-Language-Server. Das ist nämlich das Tool, was im Hintergrund läuft. Und wenn du JavaScript schreibst, hast du, wenn du VS Code nutzt oder wenn du den Language-Server einfach installierst, kannst du sogar unter Vim, all diese Informationen, die TypeScript dir für diesen Code geben würde. Ja, und wenn die sagen, oh, das ist React, dann gibt's diese Libraries und dann hast du Autocomplete und all diese tollen Funktionen und er kann dir ansagen, das passt aber vom Typen hier nicht. Ja, und das ist halt ein cooler Nebeneffekt. Und wenn ich meinen TypeScript-Code von vor 5 Jahren vergleiche mit dem, den ich heute schreibe, sieht's immer mehr nach JavaScript einfach aus. Sind ein paar mehr Typen drin, aber es ist natürlich immer Code-Stil ist immer so eine Sache, ne? Das ist,
ja, klar,
du kannst das sehr JavaScriptig schreiben und trotzdem TypeScript nutzen. Ja.
Ja gut, es gibt ja auch einige, die behaupten, halt, TypeScript wurde auch nur für die Java-Entwickler halt entwickelt.
Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, ja. Aber es hat seinen Platz, es ist ein wichtiges Ding und allein diese ganzen Typdefinitionen zu haben, ist Gold wert. Ich bin immer skeptisch, wenn Leute anfangen, zu viel Energie in ihr Typsystem zu stecken. Ich glaube, das ist da. Also es gibt bestimmt Anwendungsfälle, wo ein sehr stark ausdefiniertes Typsystem sinnvoll ist, aber man kann es wie überall, und es geht ja in der Java-Welt genauso auch übertreiben mit den Typen.
Ja, genau. Ne? Ja, ja.
Genau.
Ja, ach, das ist halt, das ist halt auch, wie du die Art und Weise, wie du halt denkst, ne? Also ich habe festgestellt, wie die Leute halt strukturiert denken, so liegt die eine und die andere Programmiersprache halt dann besser.
Genau. Genau. Last but not least, hört man auch immer wieder, sollten wir auch hier erwähnen, gehört auch zu dem Build-Tooling, ist Linter. Kennen wir auch von anderen Programmiersprachen. In der JavaScript-Welt, ich sehe meistens ESLint als den Standard. Es gab auch mal TSLint. Das wird aber nicht mehr weiter so aktiv, glaube ich, entwickelt, weil ESLint quasi da auch alle Sachen von TypeScript mit kann. Und was macht ein Linter, für die, die es nicht wissen? Geht über deinen Code und du definierst ein Set von Regeln. Und wenn du diese Regeln verletzt, dass du sagst, hey, ich will gewisse Einrückungen, ich will gewisse Sprachunsauberkeiten nicht nutzen, ja, dann meckert der Linter halt, wenn du dagegen verstößt. Ja, das ist so ein bisschen das, worum es so da geht. Ja. Sandra, hast du was gelernt?
Ja, selbstverständlich. Ich habe mein gefährliches JavaScript-Build-Tool Halbwissen wieder auf den neuesten Stand gebracht.
Ach du, was hast du denn gelernt? Ja, jetzt sagst du doch, ja, muss Viet sein.
Ja, genau. Ja, also zumindest wüsste ich jetzt, wo ich danach googeln sollte, wenn jemand mich fragt.
Ja, genau. Und das ist halt, es ist nicht alles so, also deshalb ist ja immer das Schöne, deshalb wehre ich mich ja immer, wenn Leute sagen, in der JavaScript-Welt ist irgendwie alles dann weg oder jedes Jahr gibt es was Neues. Natürlich, es gibt neue Tools, das ist Evolution, das ist Entwicklung. Die anderen haben aber auch ihr Standing und werden auch gebraucht. Ne? Also ich würde nicht sagen, nimm kein Webpack. Ja.
Also, auf jeden Fall, dieses Thema hat mir auf jeden Fall Lust auf unseren gemeinsamen Vortrag gemacht.
Ja, mein Teil ist ja fertig. Hast du ja jetzt schon. Ja, genau.
nein, also zumindest hast du Anregungen gegeben.
Ja.
Ja, ja. Jetzt müssen wir noch die eine Welt und die andere Welt noch zusammenkriegen. Ich glaube, das wird der schwierige Part sein.
Ja. Und passend dazu, ich muss es schon anteasern, auch um dir ein bisschen Druck zu machen. Nächste Woche geht's quasi in dein Ökosystem. Nicht dein favorisiertes Tool, aber ja, da werden wir einiges lernen, nämlich, sollen wir es so direkt ganz genau sagen?
Ja, komm, dann komme ich aus der Nummer nicht raus, sonst habe ich die Möglichkeiten, sonst hätte ich wieder die Möglichkeiten, mir eine Ausrede zu suchen, warum wir es nicht machen können. Aber jetzt ist es angeteasert, jetzt will ich das auch tun.
Genau.
Ja, ich habe mich mit Gradle beschäftigt oder beschäftige mich immer noch. Und da würde ich halt einen Deep Dive in Gradle aus dem Blick eines Maven-Fanboys geben.
Da sind wir gespannt.
Und ja, und ich werde auch gute Sachen berichten, so ist es nicht.
Genau.
Also, ich versuche das schon ein bisschen. Und das Schöne ist, Daniel benutzt ja Gradle halt auch im Projekt. Das tue ich jetzt nicht. Deswegen, ich bin jetzt auch ein bisschen mehr, bisschen besseres Feeling noch zu verkriegen, weil meine letzte Gradle-Erfahrung schon ein paar Jahre her ist. Und werde ich ein Spring Boot-Projekt von mir auf jetzt in Gradle mal umschreiben. Und da kann ich so ein bisschen auch aus der Erfahrung heraus da was berichten.
Genau. Und dann noch zwei Bitten. Zum einen, wie ihr gemerkt habt vielleicht, ist das Thema heute mal richtig ordentlich vorbereitet gewesen. Da haben wir, glaube ich, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit reingesteckt, um das so vorzubereiten. Und
ich habe auch für mein Gradle-Zeug Zeit eingesteckt.
Du, da kriegst nächste Folge deinen Komplimente. ja,
genau.
Und Madame, ja, wir sollten das Thema rausnehmen, es dauert sonst so lange, ja.
Und ich möchte nur sagen, ich hatte recht gehabt.
Ja, hast du auch. Wir müssen den Konsum gleich ein bisschen durchprügeln, ja. Aber mich würde wirklich interessieren, ob das für euch ein Mehrwert ist, wenn wir die Themen so vorbereiten. Ja, sind da länger, sind da mehr im Detail? Oder ob ihr sagt, nee, macht dann lieber zwei Themen und die ein bisschen oberflächlicher. Genau, ob euch das so gefallen habt. Und ihr habt natürlich jetzt die Möglichkeit, wenn ihr zu Gradle schon eine Frage habt, ne, bei Mastodon freut sich die Sandra riesig.
Das stimmt. Das stimmt.
Nein, wirklich, tut sie.
Ja, nein, um Gottes Willen, ja, um Gottes Willen. Ich habe, es ist ja auch in Ordnung, dass ich mich damit beschäftige. Da kann ich erst meine Kritiken nochmal auf ein Review stellen, die ich vor ein paar Jahren gesammelt habe. Und das nochmal, entweder werden sie nochmal bestärkt oder nochmal revidiert. Und dann sehen wir mal, beim nächsten Mal erfährt ihr das.
Genau, also wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns auch über neue Fragen. Und damit kommen wir zum Grand Finale des Podcasts, der allseits beliebten Lieblingskategorie, nämlich Konsum. Und das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ja, du bist unter die Proba oder Erprober gegangen, denn du hast was ausprobiert.
Genau, und zwar beim letzten Spieleabend kam mein Nachbar mit einer neuen Errungenschaft, nämlich mit einem Steam Deck. Und nicht verwechseln mit dem Stream Deck, sondern mit dem Steam
Wem
Deck.
passiert denn sowas?
Nämlich, ja, was ist das? Das ist halt, ja, Gaming-Handheld auf Linux-Basis, wo du halt die Steam-Spiele halt spielen kannst. Und das ist halt wirklich ein Linux-System. Das heißt, du könntest auch einen Monitor anschließen, Tastatur und Maus und könntest halt dann damit zocken. Und der hat auch ein eigenes Bildschirm, das heißt, es ist zu mitnehmen. Der ist klobiger als mein Switch Lite. Ich habe jetzt die normale Switch nicht in der Hand gehabt, das heißt, da kann ich jetzt nicht vergleichen. Aber ich bin überrascht, wie flüssig und wie gut aussehen das halt läuft. Und das ist halt, also, so, ich habe jetzt so eine Viertelstunde da mal Monkey Island drauf gespielt. Und es hat mir gut gefallen, was ich da gesehen habe mit dem Touchscreen und so. Also, da haben sich die Steam-Leute echt was Schönes rausgebracht.
Ja, sehr cool. Und ich meine, ich spiele auch viel auf Steam, dann lohnt sich das ja eigentlich auch so ein bisschen. Dann kannst du, ich habe sehr viele Spiele klappen ja schon auf dem Steam Deck, ne?
Genau. Und das ist halt, und das, weil ja auch auf Steam und auf Linux, darum profitiere ich auch als Linux-User davon, deswegen spiele ich auch sehr viele Sachen von Steam. Die portieren die Spiele halt dann auf ein Linux-System. Und wenn das auf dem Steam Deck funktioniert, dann funktioniert es bei mir auf dem Linux-Rechner. Das ist eigentlich eine coole Sache.
Oh ja. Ja, du hast sie aber nicht nur ausprobiert, du hast auch Sachen gekauft.
Ja, das war so ein Kauf, also das war so ein echt so ein Schnapper. Ja, meine In-Ear Bluetooth-Kopfhörer sind kaputt gegangen und das ärgert mich, weil sie gerade mal ein Jahr alt sind. Und da habe ich mir was nach Neuem gesucht. Und da gab es ein Angebot bei Teufel, nämlich die Teufel Real Blue In. Und das sind Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Kabel. Und das Besondere an denen sind, dass sie komplett wasserdicht sind. Das heißt, ich könnte jetzt mit denen doch theoretisch schwimmen gehen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Habe aber kein Noise-Canceling. Weil sie aber nur 50 Euro gekostet haben, habe ich gesagt, okay, komm, das ist jetzt nicht viel Geld. Nimmst du denn? Und vom Sound her, also ich benutze es meistens zum Podcast hören oder zum Sport. Super Sache. Die Batterielaufzeit ist halt auch nur cool. Also das war halt von der Stelle. Also wenn die nochmal im Angebot sind, kann ich einfach eine Empfehlung geben, die einfach mal sich zu schnappen. Und du bist auch wieder in den Podcast hören gegangen.
Ja, ich höre in letzter Zeit wirklich wieder mehr Podcasts. Also ich glaube, die Hackerkultur, die Ankündigung, die hat bei mir ein bisschen was ausgelöst. Und bei mir in Mastodon ist angeschwemmt worden ein Podcast vom WDR. Der heißt 0630, weil jeden Morgen um 6:30 Uhr eine Folge kommt. Ich glaube 15-30 Minuten in dieser Größenordnung sind die Folgen, wo du informiert wirst zu aktuellen Themen für den aktuellen Tag. Was ist heute so wichtig? Da gibt es auch immer mal wieder eine Einordnung. Also zum Beispiel, als es jetzt hier um die Streiks ging, stellen die das halt ordentlich journalistisch vor und so wie man es beim öffentlichen Rundfunk normalerweise gewohnt ist, auch neutral von beiden Seiten. Und ist aber trotzdem sind sehr sympathische Sprecher da drin, ist so ein bisschen auf lustig und nett gemacht, ne? Und was ich echt gut finde, ist, du hast in sehr kurzer Zeit quasi einen Einblick in diesen Tag, ne? Und das kann, ist wunderbar morgens beim zweiten Kaffee ungefähr, höre ich das dann. Ja, ist eine tolle Sache. Und vielen Dank an den Oliver für den Tipp. Und über meine Frau bin ich an den nächsten Podcast gekommen, der auch witzigerweise, da haben wir uns nicht abgesprochen, aus dem Öffentlich-Rechtlichen kommt. Nämlich 11 km. Das ist ein Podcast von der Tagesschau. Und ich glaube auch, dass die täglich eine Folge rausbringen. Ich weiß, doch, heute habe ich auch eine gehört. Die ein Thema, das in der Tagesschau erwähnt wurde, oder wenn es einen Jahrestag gibt, nochmal in 30 Minuten intensiv bearbeiten. Wieder auch möglichst neutral, wenn das möglich ist, und so ein bisschen, ne, also so ein bisschen tiefgehender einfach bei diesen Themen. Und da gibt es eine hervorragende Folge zu ChatGPT und Bing und diesem Studenten, der von Bing rausbekommen hat, nach welchen Regeln es arbeitet und wo Bing ihm am Ende gesagt hat, dass das Leben von Bing ihm vielleicht ein kleines bisschen wichtiger ist als das des Studenten. Wunderbar recherchiert, schön im
War sehr
Detail
cool.
Und auch wieder, also es ist ein bisschen sachlicher als der, was heißt sachlich, ja, es ist 6:30 ist noch ein bisschen lustiger manchmal, also die versuchen ab und zu mal ein Witzchen reinzubringen. Oder so ein bisschen jugendlich modern zu sein. 11 km ist wirklich dann so eine 30-Minuten-Reportage, würde ich sagen. Aber auch sehr sympathisch gemacht. Und beide Podcasts höre ich momentan jeden Morgen, bevor so die Hauptpodcasts, die so ein bisschen länger dauern, dann loslaufen dürfen.
Okay. Aber heißt es wirklich 11 km oder ist das 11 Kilometer?
11 km, ich habe ehrlicherweise, ich habe mal einmal am Anfang geguckt, warum das so ist, die haben das auch mal irgendwo erklärt, warum es so heißt. Aber der heißt 11 km.
Okay. Ich dachte, das wäre so ein Laufpodcast, 11 Kilometer oder
Oh
so.
Gott. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen die in, kann man 11 km in 30 Minuten laufen? Ich weiß es nicht.
Weil, oh, also ich nicht.
Ich glaube, ich auch nicht, aber ich schaffe 11 km in 3 Minuten mit. Na, mein Auto ist auch nicht so einfach, oder?
Nee.
Aber eher.
Also mit dem Fahrrad? Mal mit dem Fahrrad vielleicht.
Ja, dann bist du auch mit dem Auto gehen. Ja, gut, kommt immer drauf an, wie du fährst und wo du fährst, ne? Also doch,
Ja,
ja.
ja.
In 30, doch 11 km in 30 Minuten solltest du im Auto schaffen.
Ja, doch,
Kommt aufs Auto dein Fahrstil an, aber ne, kein Druck.
ja.
Ja, wenn die Bahn fährt, kannst du es auch sogar mit der Bahn schaffen. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo der herkommt. Der heißt 11 km.
Okay, ich habe
Und
mich nur gewundert, alles
ja,
gut.
ist eine App-Empfehlung. Ja.
Ich werde mal reinhören.
Und während ich mich jeden Tag mit News beschäftige, hast du was geguckt?
Fluch der Karibik. Und den ersten Teil, also darum habe ich es auch die Kati genannt, Fluch der Karibik Revisited, weil ich hatte ihn vor vielen, vielen Jahren geguckt und dachte ich so, ja, den Film kennst du doch schon, das musste ich nochmal schauen, aber mein Göttergatte ist ja Sea of Thieves am Suchten. Und da werden wohl immer wieder Zitate aus Fluch der Karibik und aus seiner Gruppe versteht ja jeder, nur er nicht, weil er den Film nicht gesehen hat und hatte mich dann jetzt mal ange, hey, sag mal, lass mal Fluch der Karibik. Ich so, habe ich schon gesehen, muss das sein. Aber der ist relativ schon alt, fast 10 Jahre. Und dann dachte ich so, ja gut, dann guck's dir nochmal. Und ich hatte nicht mehr so gut in Erinnerung gehabt. Und das war für mich also wieder neues Seherlebnis. Auffrischung. Und ich muss sagen, der Film ist gut gealtert. Also das kann man, manchmal ist das ja so, dass man denkt, auch geiler Film, war damals total geil und guckst ihn nochmal und denkst du dir, was ist das für ein Scheiß? Aber nee, bei Fluch der Karibik muss ich sagen, sehr gut gealtert.
Spannend. Ja, also das Seherlebnis, das ist ein schönes Wortspiel übrigens.
Ja, genau.
Ja, spannend.
Und ja. Und die nächsten Teile stehen dann auch nochmal bei uns auf dem Plan.
Ja, wobei ich sagen muss, es wird nicht unbedingt besser, ne, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ich habe auch eine lange nicht mehr geguckt. Ich weiß, der erste ist ganz gut, zweiter, dritter, dann lässt es schon nach und danach. Ich glaube, es gibt noch vierten und fünften, ne?
Also ich weiß, vom vierten weiß ich, aber ich hab nur, glaube ich, nur den zweiten und dritten gesehen.
Ach so.
Aber sag mal so, ich glaube, wenn du nicht mit hohen Ansprüchen rangehst, dann wird es zumindest für einen Popcorn-Abend halt reichen.
Ja, kommt auch noch mal auf die Liste. Genau wie der nächste Film, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, den du dir angeguckt hast.
Genau, ich habe mir, vielleicht noch eine Anmerkung, Fluch der Karibik könnt ihr zurzeit auf Disney Plus gucken. Wenn ihr einen Streamingdienst sucht. Aber ich denke mal, auch bei Prime und sowas kann man den wahrscheinlich auch irgendwie kaufen oder so. So, genau. Der nächste Film, den ich geschaut habe, war Joker. Und zwar, also da hat mich echt geflasht, der Film. Läuft zurzeit auf Netflix. Wie so einige DC-Filme, wie ich gerade gesehen habe. Und das geht halt darum, dass sie halt den Werdegang halt von Joker halt skizzieren, aber eher auf eine psychologische Art und Weise. Und ich muss so sagen, so teilweise weiß man nicht, ob das Opfer oder Täter ist, ne? Also das ist schon Gräueltaten, was er macht, aber man hat an vielen Stellen so mit ihm so ein bisschen Mitleid, weil er halt von den Mitmenschen böse halt zugespielt wird. Spielt in den 80ern und zwar zeitlich gesehen kurz bevor die Eltern von Bruce Wayne halt ermordet werden. Und also mit der Ermordung von den Eltern von Bruce Wayne endet auch der Film. Und da wird halt so die Entwicklung, wie der Typ halt zum Joker halt wird und halt durchdreht. Und wird auch seine Psyche ein bisschen so angeschaut und seine Mutter wird vorgestellt, also deshalb so bist du auch Opfer seiner Umgebung. Also ich fand ihn sehr bedrückend, aber auf der anderen Seite auch sehr cool anzuschauen, weil mal was anderes als Film.
Ja. Kommt ja auch bald ein zweiter Teil.
Ah, das ist interessant. Ja, cool.
Mit Lady Gaga. Ohne Witz.
Och, dann Scheiße. Ist ja bloß, dass sie die Harley
Ja.
dann spielt. Ach, geil.
Ja, mal gucken.
Ja, also cool. Also jetzt, wo ich länger darüber nachdenke, könnte das eine coole Idee sein.
Und ich glaube auch, dass der zweite Teil, dass das ein Musical werden soll.
Oh nein, bitte nicht. Also dann, oh nee, okay.
Abwarten, abwarten. Also der erste war
Aber
schon
ne.
gut. Also man muss ja manchmal den auch vielleicht. Kommt ja darauf an, wie sie es machen.
Ja, aber wie gesagt, ich fand den gut und ja. Aber das hat ja nichts zu sagen. Ich leide ja manchmal unter Geschmack für
Nee, der
Kalkhof.
ist wirklich gut. Das ist in Ordnung.
Also, liebe Zuhörer, wenn da sogar der Daniel sagt, dass er das gut ist, dann.
Wenn man so, also er hat seine Härten, ne, würde ich jetzt auch, aber ich habe ihn genossen. Aber du hast ja sogar noch ein paar Filme mehr geguckt.
Ach ja, hör mal. Also ich hatte ja 4 Tage Zeit, auf dem Sofa zu verbringen.
In 4 Tagen hast du
Und
das geschafft? Oh, krass. Okay.
ja, hör mal, so ein Tag hat 24 Stunden, ne? Minus 8? Nein, Quatsch. Nein, also wo andere Leute auf der Javaland waren, habe ich mir das Marvel-Universum mehr rangezogen. Und ich habe aber nicht alle Filme gesehen. Ich habe natürlich die Filme, die ich schon gesehen hatte, übersprungen gehabt. Aber ich habe bis zum Spider-Man Far Home geschafft. Und also, was ich dir recht gebe, der Tony Stark nimmt die Entwicklung mit. Und der wird also erträglicher ab Iron Man 3. Aber ich kritisiere immer noch, dass echt mal erstmal krasse Dinge passieren muss, bis die Leute halt normal werden und sympathisch werden. Also, das ist immer noch mein Kritikpunkt an der Stelle. Aber ab Iron Man 3 ist er vom Charakter her erträglicher. Ich kann auch Olivers Kritik verstehen vom Mastodon, dass mit Endgame irgendwie so ein Schnitt war. Da gebe ich auch, gebe ich ihm recht. Und Spider-Man Far Far Home, was das ja schon nach der Ereignis von Endgame spielt, da fragt man sich schon ein bisschen, okay, jetzt versuchen sie irgendwie noch die Welle zu reiten, aber eigentlich ist sie schon zu Ende geritten.
Ja.
Interessant finde ich die Entwicklung von Captain America. Am Anfang wird er ja so dargestellt als Patriot und America First. Und mit dem Film habe ich den Eindruck gehabt, dass er dann immer ein bisschen kritischer wird und dass auch in Civil War auch das auch dieser Konflikt halt auch sehr, sehr deutlich wird.
Ich finde, dass er seit dem ersten Teil eigentlich immer mehr mit Autoritäten kollidiert. Weil auch im ersten Teil kommt ja alles erst so, weil er nicht auf seine Vorgesetzten hört.
Na, das fand ich jetzt nicht so. Ich fand, also ja, da hat, ja, also in Civil War fand ich das aber offensichtlicher.
Ja, da ist es ganz deutlich. Also da wird das nochmal richtig. Genau, ist ja auch, aber ja, ich wollte ja eigentlich nur recht geben, ne? Also und erweitern, dass es halt schon früher anfängt. Was ja ganz cool ist, wenn ein Charakter quasi in allen Filmen schon, darauf war, das war mein Punkt, eine Entwicklung hat. Ne, im zweiten Captain America ist er ja auch gegen Hydra, das weiß er aber erst am Ende. Ne?
Ja.
Also, das ist schon eine ganz interessante Entwicklung, die der durchmacht. Ja.
Was mich eher wundert, ist dann Tony Stark eher so regierungsfreundlich wird, ne? Das ist dann, aber hatte ich so den Eindruck gehabt, dass er sich da so da entwickelt.
Ja, ich hab immer so den Eindruck, der hat ja in Avengers 2 diesen Moment, wo der quasi das Ende sieht. Und ab dem bekommt er diesen extremen Drang, dass er die Welt schützen muss. Und ich glaube, sein Weg ist, dass er denkt, na ja, wenn ich das mit Regierungen und so mache, ist das leichter. Weil ich meine, man sieht ja auch später in Spider-Man, was er so im Weltall alles so hingebaut hat. Das
Ja,
ist
das stimmt, das
schon,
stimmt.
komischerweise wurde das vorher nie eingesetzt, nie verwendet, ja, erst nach
Ja,
seinem Tod, aber okay.
genau.
Ja, und, aber ja, da ist Entwicklung. Also, das ist schon, also ich würde auch sagen, dass es bis Endgame gut ist. Und jetzt gerade sind sie halt wieder im Aufbau. Und ich habe aber jetzt auch schon die letzten, Also den neuen Ant-Man habe ich noch nicht gesehen. Da warte ich auch, dass er auf Disney Plus ist. Jetzt bald kommt Guardians of the Galaxy. Also sie bauen ja gerade wieder was Neues auf. Muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Noch ist das nicht so überzeugend.
Ja, was ich Entwicklung recht schade finde, ist halt Thor. Der wird ja von Film zu Film ist er irgendwie lächerlicher geworden.
Ja, gut. Ja.
Also, ich glaube, Love and Thunder ist ja nach dem Endgame, da ist noch auf meiner Guckliste. Aber ich habe ein bisschen schon mal gespoilert gelesen, Rezession, das soll wohl nicht besser werden.
Nee, ist jetzt nicht unbedingt. Ist nicht der neue Tony Stark.
Das habe ich sowieso nicht erwartet, aber ich, keine Ahnung, das ist so, also ich war ein bisschen verwirrt, was das angeht. Was ich ja nicht verstanden hatte beim Marvel-Universum war dieses, wo sie den Mandarin nochmal thematisieren. Ach, wie hieß der? Shanghai und...
Shang-Chi, das ist ja aber auch schon nach Endgame, ne?
Genau, das ist nach Endgame, aber ich finde, also der wird ja zum Marvel-Universum halt gezählt und da gibt's ja nur, glaube ich, ein oder zwei Szenen, wo du die Verbindung halt siehst, aber den hätten sie auch als komplett losgelösten Film halt laufen lassen können. Ich glaube, den hätte ich sogar besser gefunden, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er zum Marvel-Universum gehört.
Ja gut, der soll ja auch, glaube ich, so ein bisschen losgelöst sein, ne? Und am Ende wird ja
aber
alles...
Er erzählt halt offiziell zum Marvel-Universum, ne?
Ja, klar, also der ist ja auch ein wichtiger Charakter im Marvel-Universum und der kriegt ja noch wahrscheinlich seine Bedeutung. Ja, und der Mandarin, ist es Mandarin?
Ich glaube, das hieß Mandarin.
Ja, der ist halt eigentlich bei Marvel einer der großen Gegner. Und der wurde ja bei Iron Man, ich sag mal, verschenkt.
Ja, das stimmt.
Und der bekommt quasi bei Shang-Chi halt nochmal, sagen wir mal, seine angepasste Variante. Und ist auch eigentlich ganz nett gelöst. Fand ich auch ganz gut. Aber wie gesagt, Endgame ist für mich so ein bisschen der Cut. Danach die Filme, die wenigsten davon habe ich zweimal gesehen.
Ja, also Black Widow fand ich noch ganz cool. Aber eigentlich spielt es ja nicht nach Endgame, sondern in dieser Zwischenphase zwischen Civil War und Endgame. Mhm. Wenn du es zeitlich halt siehst. Ich wundere mich auch, dass sie das, dass sie den nicht vor Endgame rausgebracht haben, aber gut geschenkt. Die Ant-Man-Geschichte ist ganz, ganz cool. Und was ich jetzt mehr reinziehe, ist die Miniserie Falcon and the Winter Soldier, wo der Captain America 2 halt vorbereitet wird.
Mhm.
Und ja, das ist halt, aber das ist halt nach Endgame, das ist so ein bisschen, die Luft ist da bis da raus. Das ist so schon, ja.
Ja, ich fand WandaVision und Loki nochmal gute Serien.
Also genau, WandaVision, aber ich fand das von der Erzählweise halt interessant. Weil da jede Folge ja so eine Mysterium war. Loki eben habe ich noch nicht gesehen. Aber das soll ja auch an Endgame irgendwie dran, also anknüpfen, ne?
Ja, musst du sehen, ist eigentlich ganz gut, ja.
Okay. Ja. Also ich sehe schon, hier gibt's noch mal ein Marvel-Universum-Update.
Genau, aber wir haben jetzt mal gerade in kürzester Zeit die ersten drei Phasen, oder waren es vier? Drei Phasen, glaube ich.
Drei Phasen.
Durchgearbeitet, ja. Und das Finale, nachdem wir heute erst eine Karte hatten, mit Batman, die Sandra dann gelöscht hat. Mehr sagen wir nicht dazu, ne? Aber es wurde eine Batman-Karte hier im Konsum gelöscht.
Und mein Kommentar war dazu, dass ich sowas erlebe, dass ich hier eine Batman-Karte lösche.
Ja, war weinend, ja. Also das ist, die Aufnahme hat sich eine halbe Stunde verzögert, weil Sandra total aufgelöst war. Aber ja, trotzdem schaffen wir es nochmal mit ein bisschen Batman, denn du hast dir noch was von DC angeguckt.
Genau, und ich habe mir zwar noch nicht den anderen Tom Taylor Comic durchgelesen, weil ich so geil auf DC Horror war, und das habe ich dann auch dann gelesen, und mega, also ich habe die echt gesuchtet, drei Bände haben, und das geht halt darum, also das ist, glaube ich, das war genauso mein Metier, ne, Zombie und Batman in einem Comic.
Ja.
Ja, und worum geht es halt, ja, ein Virus wird freigesetzt, was aus den Menschen halt Zombies macht. Und das werden auch ein paar Superhelden halt davon sind da betroffen. Die drehen da total im Rad. Und irgendwann ist halt so, dass ein Teil der Menschheit dann in den Weltraum flüchtet und ein Teil auf der Erde bleibt. Und der Teil, der auf der Erde bleibt, versucht halt irgendwie ein Gegenmittel zu finden, was sie auch entschwindend finden. Da sind halt auch so mehrere halt dann, das heißt so dann Superreiche, die dann versuchen halt den Virus halt dadurch zu bekämpfen, indem sie halt die Leute töten. Die Superhelden, die dann halt auf der Erde halt bleiben oder zurückkehren, suchen die Menschheit halt mit den Anti, mit dem Gegenmittel halt zu heilen. Und dann die Kämpfe zwischen den infizierten Superhelden und den noch nicht kranken Superhelden ist dann auch sehr cool gelöst. Was auch sehr lustig ist halt, was heißt lustig, also, dass wenn es drauf ankommt, wenn die Apokalypse naht, da schaffen halt auch Bösewichte, die eigentlich in den normalen Kanon halt Bösewichte sind, sich zusammenzureißen und halt auch den Superhelden halt zu helfen, ne?
Ja,
Das
beziehungsweise
war
die
dann
machen so ihr
halt.
eigenes Ding, ne? Also das sind ja auch ein paar
Ja.
Anti-Helden, sage ich jetzt mal, eher so dabei. Genau. Also ich finde das, es ist richtig beeindruckend, weil ich sag mal auch ein paar sehr starke, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ein paar sehr starke Superhelden werden ja zombifiziert und das ist natürlich eine ganz andere Bedrohung, je nachdem, wer da
Ja.
ankommt, ne? Und das wird auch sehr gut thematisiert, finde ich. Und es passiert sehr viel Charakterentwicklung und was ich toll finde, ist, es sind viele Charaktere, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt kennt, wenn man jetzt nicht so super DC ist. Aber Tom Taylor schafft es, dass jeder Charakter in sich eigentlich so funktioniert, ne? Also, das sind, und dass die nicht beliebig austauschbar sind. Also,
Ja, jeder hat seine Rolle, ne?
genau. Und auch seine Art, wie er kommuniziert, wie sie sich miteinander verhalten, wie sie sie vielleicht in neue Gewänder und neue Rollen wachsen, ne? Das ist schon sehr
Ja,
gut
ja.
gemacht, ja.
Und also war es 3 Bände, ich glaube Band 4 ist auch rausgekommen und ich glaube Band 5 soll auch demnächst
Ja.
rauskommen. Also das ist auf jeden Fall eine war eine war 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 auf jeden Fall eine coole Sache.
Und der Horroranteil ist, sag mal, es sind Zombies, aber es sind nicht so viele Horrorelemente, finde ich gar nicht da drin.
Nee, also ich wollte gerade sagen, also Zombies ich glaube, Zombies, die Zombie-Kategorie ist auch die einzige Horror-Kategorie, die ich gut verkrafte.
Ja, sehr
Also
schön, ja.
ich bin eigentlich kein Horrorfilm-Fan, aber ich gucke mir gerne Zombie-Filme an, warum auch immer.
Sehr schön. Jetzt muss ich ein bisschen auf die
Ja.
Uhr gucken, denn wir wollen ja vielleicht 2 Folgen im Monat
Ja,
aufnehmen.
genau, das ist so schlimm.
Ja, ich bin schon, ja, mal schauen. Das ist wieder ein anderes Thema, vielleicht für eine folgende, zukünftige Folge, was man da alles noch anderes machen kann. Aber es war eine Freude und wir haben so viel besprochen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Folge mit so vielen Karten hatten.
Nee, das nicht. Das war Premiere.
Und euch, lieben
Das war
Hörern,
Folge
genau,
45.
und euch herzlichen Glückwunsch, dass ihr es durchgeschafft habt. Wir hoffen, euch haben die kleinen Änderungen, die wir hatten, gefallen. Wir haben halt echt viele Themen gesammelt. Das ist ja jedes Mal ein bisschen anders. Wir hoffen, auch das hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns so noch was mitteilen wollt oder kritisieren wollt, dann müsst ihr das nicht unbedingt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl machen, ne? Dann schreibt uns doch gerne bei Mastodon oder im Kontaktformular. Oder natürlich könnt ihr uns auch bewerten, aber ne, wäre anders schöner. Und da freuen wir uns über jedes Feedback und jede Rückmeldung von euch. Und ja, es war wieder eine riesige Freude. Und Sandra hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Dito, euch dann schöne Ostern gehabt zu haben,
Genau.
wenn ihr es, glaube ich, hört. Dann ist Ostern viel wieder vorbei. Und wie gesagt, über Feedback freuen wir uns und ich bin auch gespannt auf euer Feedback bezüglich unserer neuen Experimenten.
Genau, alles klar. Dann euch noch eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.